Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Stadtführer Marius Wittwer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Erste Frage, bitte um eine kurze Antwort. Wie geht's dir?
Auch mir geht's gut. Also gutes Wetter, grüne Blätter, alles gut.
Was hast du heute schon gemacht?
Ich war heute schon beruflich unterwegs, zweimal mit zwei unterschiedlichen, aber sehr schönen Besucher- bzw. Gästegruppen.
Spielst du ein Instrument?
Rudimentär.
Welches denn?
Piano.
Wie lange hast du das gespielt?
Naja, also ich habe das gelernt von meinem Stiefbruder und er beherrscht das Instrument sehr gut und hat versucht, diese Begeisterung und das Können auf mich zu übertragen. Und es hat einige Zeit funktioniert, bis dass da etwas eingeschlafen ist. Aber trotzdem strebe ich an, dieses Klavier wieder in meinem Zimmer aufzustellen oder in meinem Wohnzimmer.
Welches Lied hast du zuletzt gehört?
Will alles wagen von Holger Biege.
Welchen Film hast du zuletzt gesehen?
The Zone of Interest.
Empfehlenswert?
Ja.
Milch ist für mich.
Alltagskultur.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können.
Theremin.
In diesem Park in Leipzig entspanne ich am liebsten.
Johanna Park.
Das Schlimmste an Leipzig ist?
Das Schlimmste an Leipzig? Habe ich keine Antwort drauf.
Vielleicht kommen wir ja später noch dazu. Kannst du dir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Gibt es eigentlich ein Konzert, das du in nächster Zeit besuchen möchtest?
Aktuell nicht.
Lieber Marius, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über deine Stadtführertätigkeit. Ich bin total gespannt. Vielleicht kannst du mir erstmal sagen, wer bist du und was machst du so?
Naja, also ich bin Marius Wittwer. Ich arbeite seit 2019 mittlerweile als Stadtführer in meiner Heimatstadt und bin erstaunt und überrascht, dass es jetzt schon 5 Jahre sind und bin hier und dort unterwegs im Vorstand von Gästeführervereinen hier in Leipzig und vom Geschichtsverein. Also alles, was mit Geschichte, Historie und am Ende auch Kultur in Leipzig interessiert das oder zu tun hat, das interessiert mich eben besonders. Und das ist irgendwie eine nicht versiegende Quelle irgendwie. Das gefällt mir gut, dass ich davon nicht genug kriegen kann irgendwie. Ja, das ist sehr reizvoll.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge so ein bisschen auch auf deiner Website rumgeguckt und ich weiß nicht, ob es da stand, aber ob du das selber geschrieben hast über dich, dass du als Kind schon das Völkerschlachtsdenkmal nachgebaut hast oder dass das ein großes Ziel war. Wie kommt man dazu, das Völkerschlachtsdenkmal mit Lego nachzubauen? Was hat dich daran fasziniert und wie oft hast du das gemacht?
Ja, also wie kam das zustande? Also meine Schwester wusste, wie man das aus Lego baut und sie hat mir das gezeigt. Und ich war begeistert und habe von ihr wissen wollen, wie man das macht. Und so wurden gefühlt stündlich Völkerschlachtdenkmale in das Wohnzimmer gebaut, bis sozusagen die Familie stolperte und es drohte verboten zu werden. Und aber das ist wirklich irgendwie schon ganz tief drin gewesen, auch schon ganz früher in meiner Kindheit. Ich habe zum Beispiel neulich ein Fotoalbum gefunden, wo dann irgendwie wo ich da abgebildet bin im Kindergarten oder irgendwo. Und da habe ich schon irgendwelche städtischen Kirchen versucht nachzubauen mit irgendwelchen Bauklötzen. Irgendwas, was mich da begeistert hat an Architektur, das habe ich versucht irgendwie nachzubilden. Und mit der kindlichen Fantasie wird natürlich aus, acht aufgestockten Würfeln wird da einfach eine Peterskirche draus, klar.
Klar, also. Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Gebäude denn noch? Also Kirchen, sagst du, was hast du noch so nachgebaut? Und zweite Frage vielleicht dazu. Völkerschlachtsdenkmal hast du gesagt, aber nicht nach dem Bausatz, sondern wirklich einfach mit Legosteinen und dann zu gucken.
Nee, einfach, ich sag mal, das Standard-Set. Ich habe natürlich heute, das ist schon sehr lange her, keine Erinnerung mehr, welche, ich meine, man kennt ja Heltersteine und so, der wüsste dann hier, welche Sätze das sind und welche Noppensteine man da verwendet oder Klemmbausteine, habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber es war ein Standardset und nichts Fertiges, was man im Laden kaufen kann. Und das hat mich eben auch fasziniert. Ich meine auch, es hakte an einigen Stellen natürlich auch mit der Substanz, weil man nicht genau wusste, okay, wie kann ich jetzt das lösen, wie kommen die Figuren gut raus und so. Aber es war irgendwie erstaunlich und das hat mich fasziniert. Und ach so, weil du gefragt hast, ja, natürlich Brücken, irgendwelche Brücken. Ja, und natürlich irgendwie so Reihenhäuser oder irgendwas. Aber das war alles sehr rudimentär, Kirchen mit Türmen und so. Das fasziniert natürlich kleine Jungen, das ist klar.
Waren es immer Sachen, die mit Leipzig zu tun hatten?
Ja, mangels Reisetätigkeit. Also das, was ich da gesehen habe in der Stadt, was da so umstand, das hat man irgendwie adaptiert, ja.
Okay. Hast du andere Sachen außer Gebäude nachgebaut auch? Das wird jetzt eine Sendung über das Lego.
Nein, also du kramst da ganz tief in den verstaubten Kisten meines Gedächtnisses. So. Ich glaube nicht, nein. Soweit ich weiß.
Also du hast dich früh für Gebäude interessiert, hast sie mit Lego nachgebaut, hast dich früh für Leipzig interessiert. Gab es denn drumherum auch noch Inspiration von außen oder dass du schon schnell mitgekriegt hast von anderen Personen, die interessieren sich auch für Leipzig, für Architektur, für Gebäude, familiär oder freundeskreisbedingt?
Also auf jeden Fall, in der Familie gab es einige Personen, die mich da beeinflusst haben, die sich mit Geschichte beschäftigt haben, nicht nur oder kaum eigentlich mit Leipziger Stadtgeschichte, aber allgemein mit Geschichte. Und was mir noch gut in Erinnerung geblieben ist, ist das Straßennamenraten, wenn man Auto gefahren ist. Und zwar einfach so wie so ein Navi, auf welcher Straße fahre ich, welche kreuzen wir, welcher Platz ist der nächste, welche Gebäude stehen da. Das war so eine rudimentäre Stadtrundfahrt, aber eben auf sozusagen so eine Art kartografische, so ein kartografischer Versuch, die Stadt zu begreifen. Und ich glaube, das hat meine auch Orientierung innerhalb der Stadt sehr, sehr geprägt. Und das kommt mir heute zugute, dass ich heute so, also dass man einfach so an so einer Straße vorbeikommt und weiß, ah ja, die nächste ist sind die Posadowski-Anlagen oder ist irgendwie die Stotteritzer Landstraße. Und das ist irgendwie interessant. Und man stößt natürlich bei den Straßennamen auf interessante Persönlichkeiten oder auf Geschichten, warum der Triftweg heißt oder so. Und das ist, das hat mich immer fasziniert, ja, weil du hast ja nicht an jedem Schild oder an jeder Laterne da irgendein Schild dran stehen, sondern da heißt es einfach irgendwie, ja, okay, Friedrich-List-Platz, okay, interessant wär's.
Wenn du jetzt heute Straßen kreuzt, die du nicht kennst oder Straßen vergessen hast, also bist du jemand, der sich dann so ärgert oder bist du jemand, der anderen auch das zeigt? Boah, ich weiß es, ich kann euch alle Straßennamen sagen oder?
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe schon Respekt vor meiner Umgebung, dass sie das nicht wissen will, alles unbedingt und natürlich, ja, wenn ich jetzt mal irgendwie völlig auf dem Schlauch stehe, dann gucke ich ins Straßennamenverzeichnis und dann gucke ich mir an, was dort steht. Da steht natürlich auch nicht immer alles, aber viel. Das ist natürlich reizvoll, weil ich meine, was gehört zu einer Stadt? Da gehört eine Straße zu, also Infrastruktur, Verkehr, Wärme, Wasser und das war's, ja, als Grundbedürfnisse. Und da sind natürlich Straßen eine Basis, auf der man wortwörtlich fahren kann.
Warum sollte man sich denn für seine Umgebung deiner Meinung nach interessieren?
Na, zum einen aus Effizienzgründen, also zum Beispiel in der Innenstadt. Wenn ich jetzt beim Stadtfest mich durch die Menschenmengen, ich will nicht sagen prügeln muss, ja, aber wenn ich da also Menschenmassen vor mir habe, dann ist es natürlich sinnvoll und gut zu wissen, wo kann ich abkürzen, ja, wo sind Passagen, wo sind kleine Gassen, die ich mal nehmen kann. Das ist ein Effizienzgrund auf jeden Fall. Und vor allem für Leute, die natürlich was entdecken wollen, ja, und die sich eben vielleicht auch identifizieren wollen mit dem Ort, wo sie entweder geboren wurden, wo sie arbeiten oder wo sie hingezogen sind, dann ist das natürlich reizvoll, erstmal zu schauen, ja, warum ist denn die Stadt so, wie sie ist, ja? Warum ist denn Leipzig heute wieder so lebenswert, ja? Warum hat man denn hier so viel Grün? Warum sieht denn die Stadt so aus und so weiter? Und ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe, aber für mich war es immer ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens, weil auch mir diese Art, sich mit der Umgebung auseinanderzusetzen, so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, ja, weil es immer hieß, geh mal raus aus dem Garten so, ja, oder guck mal da ins Viertel oder über die Endhaltestelle der 15 damals hinaus, ja, was ist denn dahinter, der Monarchenhügel, oh, warum heißt er so?
Ja. Aber deine Eltern, haben die auch was mit Stadtführung zu tun?
Nein, aber ich habe sehr viel später erfahren, dass meine Tante in den, ich glaube, 70er Jahren diese Ausbildung, die ich in veränderter Form vor 5 Jahren gemacht habe, auch gemacht hat. Und sie hat mir vor einigen Jahren ihren Hefter der noch nah, der war wirklich noch wie 1978 oder so zugeklappt, einfach hat sie mir den überlassen und da konnte ich mal so sehen, was haben die Leute damals notiert und was haben wir notiert, ja, und habe das mal verglichen, also hochspannende Geschichten.
Wie man Stadtführer wird, das gucken wir uns gleich mal an. Vorher noch die Frage, du studierst auch nebenbei Geschichte, jetzt hast du dich für Straßen, für Gebäude, für Geschichte der Stadt Leipzig interessiert. Es gibt ja auch viele, die studieren Geschichte und schreiben eine Doktorarbeit über bestimmte vielleicht Prozesse in der Stadt oder Gebäude, gesellschaftliche Entwicklung. Kann ja noch kommen, aber was reizt dich an dem Stadtführer? Ich glaube, man sagt auch gar nicht Stadtführer. Da sagt man Stadtführer, es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, ne?
Ja, das ist ein bisschen traurig, dass es nicht eine Berufsbezeichnung gibt, weil es eben keine geschützte Bezeichnung ist. Ja, das ist sowas wie Journalist. Ja. Mhm. Da kann sich jeder einen Journalist nennen oder so, der eben irgendwie ja, journalistisch tätig ist. Der kann sich Journalist nennen, so genau ist es bei uns auch. Und deswegen gibt es den Bundesverband der Gästeführer, die sich irgendwann mal gedacht haben, Mensch, wir wählen aus den Begriffen Gästeführer, Stadtführer, Fremdenführer, Stadtbilderklärer und Co. aus, dass es nun eben Gästeführer heißen soll, möglicherweise. Und deswegen gibt es eben diesen Bundesverband der Gästeführer. Deswegen gibt es dann auch einen Leipziger Gästeführerverein. Deswegen gibt es ein Zertifikat, wo drauf steht Gästeführer. Aber ich nutze das nicht so gerne, weil ich finde, das ist auch, also man muss ja natürlich immer gucken, was verstehen die Leute drunter. Und ich finde, da ist Stadtführer ein bisschen umgangssprachlicher, aber besser verständlich. Ja, wenn ich jetzt hinschreiben würde, Stadtbilderklärer, das wäre dann eher so vor 89 in der DDR eine interessante Geschichte gewesen und das hätte jeder verstanden. Und Fremdenführer ist eigentlich auch nicht so ganz treffend, weil ich natürlich auch Leipzigerin und Leipziger, weil ich natürlich auch Leute durch die Stadt führe, die diese Stadt kennen oder schon mal besucht haben und dann sind sie automatisch keine Fremden mehr. Und deswegen finde ich den Begriff des Stadtführers treffend, arrangiere mich aber mit dem Begriff Gästeführer. Vielleicht kann man das so umschreiben.
Mhm. Gäbe es einen Begriff, den du am besten fändest? Neuen Begriff?
Nee, keinen neuen Begriff. Da möchte ich gar nicht kreativ werden. Weil ich glaube, dass es eben genug Begriffe gibt. Man sollte sich nur auf einen einigen. Und man hat es getan mit dem Gästeführer. Aber ich erlebe es immer mal wieder in der Praxis, dass das eher, naja, so eine, ich will nicht sagen Fachbezeichnung ist, aber die Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, die das ausüben, die vielleicht irgendwie im Bundesverband sind oder da tätig sind, das ist dann eher so Gästeführer oder auch in der Tourismusbranche, da ist es dann irgendwie eine Gästeführung und so. Aber ich sage, das ist irgendwie mir nicht umgangssprachlich genug und verständlich genug, deswegen bin ich eher Team Stadtführer. Aber wie gesagt,
mir ist das gar nicht so wichtig. Bringt ja auch eine Distanz rein, ne? Eigentlich so Gäste. Also,
ja, genau. Gast, ja. Irgendwie. Und deswegen, weißt du, bei mir bin ich im Zentrum, wenn ich jetzt eine Stadtführung gebe, da bin ich nicht ich im Zentrum, sondern die Stadt ist im Zentrum und das ist mir ganz wichtig. Und deswegen mag ich das gerne, dass man auch im Begriff, in Anführungszeichen Berufsbezeichnung, auch das Wort Stadt mit drin hat.
Jetzt nehme ich an, es gibt ziemlich viele Menschen, die sowas auch ehrenamtlich machen und auch nicht zertifiziert sind. Was unterscheidet denn einen zertifizierten Stadtführer wie dich von jemandem, der es ehrenamtlich macht? Gibt es da Sachen, wo du sagst, das auf jeden Fall ist immer ein großer Unterschied?
Na, also diese Zertifizierung, die passiert nach bestimmten Kriterien. Also der Bundesverband hat eine Liste von bestimmten Maßnahmen, Kursen, Inhalten vorgegeben. Und nach diesen Kriterien wird ein Kurs gestaltet. Das funktioniert in Frankfurt am Main anders als in Berlin, anders als in Leipzig. Hier in Leipzig ist das aktuell so, dass man also das über die ZAW macht, beziehungsweise dann am Ende ein IHK-Zertifikat bekommt. Und da gibt es eben verschiedene Kurse, ja, dass man zum Beispiel lernt, was macht ein Gästeführer, ein Stadtführer als Dienstleister, ja, mal so Grundlagen, ja, wann muss ich denn eine Rechnung schreiben, wann schreibe ich eine Quittung, wie funktioniert das Bürokratische? Ganz wichtig ist natürlich die Geschichte, ja, das ist ja auch die Grundlage am Ende, was will ich vermitteln, ja, die Inhalte zählen, wie spreche ich vor einer Gruppe, wie spreche ich vor Schülern, wie spreche ich vor Grundschullehrern, wie spreche ich vor Vorstandsvorsitzenden, mit Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten oder mit Mischgruppen, ja, wie reagiere ich da? Und das sind grundlegende Fähigkeiten, die man natürlich mitbringen muss, wenn man das sowohl teilzeittechnisch macht oder eben auch hauptberuflich. Und nach diesen Maßstäben wird eben der Kurs gestaltet, wie gesagt, in jeder Stadt unterschiedlich. Und bei uns ist es eben so, dass man ein halbes Jahr, ich habe es damals nach der Schule gemacht, ein halbes Jahr diese Kurse besucht und am Ende gibt es 3 Prüfungen. Also eine theoretische Prüfung, eine praktische Prüfung auf der Straße zu Fuß und eine praktische Prüfung im Bus. Und so funktioniert das. Und wenn man dann entsprechend die Punktzahl erreicht hat und allgemeine Zufriedenheit ausgelöst hat, dann gibt es eben nach dem System ein Ergebnis und im besten Fall das Zertifikat.
Gibt es was, du arbeitest ja auch mit anderen Stadtführern zusammen, was du an nicht zertifizierten Stadtführern besonders schätzt? Also gibt es irgendwas, was sie mitbringen, was man vielleicht als zertifizierter Stadtführer nicht mehr hat, weil man vielleicht zu abgeklärt ist oder zu viel weiß? Gibt es da irgendwas?
Ich schätze,
sind die alle doof?
Ich schätze alle Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Und das Zertifikat hat eben auch eine Geschichte. Also in Leipzig hatte man natürlich immer eine relativ hohe Stellung, beziehungsweise man hatte einen hohen Anspruch an die Stadtführer oder damals in der DDR Stadtbilderklärer, weil natürlich die Stadt Leipzig als internationales Aushängeschild der DDR ganz wichtig war, ja, in der Außenwirkung. Und Stadtführer, Stadtbilderklärer, die sind natürlich dann auch dazu da gewesen, die Stadt gut zu verkaufen, ja, für die Handelsvertreter, für Messegäste und viele andere mehr, weswegen man sich schon immer Gedanken gemacht hat, wie ist es denn möglich, die Leute so gut es geht, ich sag mal in Klammern auszubilden, ja, das ist jetzt keine Ausbildung, die ein Jahr oder zwei oder drei geht, aber wie geben wir den Leuten das Beste an die Hand?
Ich kann mir dazu mal sagen, du gibst verschiedene Führungen. Also bietest an klassische Rundgänge, du bietest eine Stadtführung an durchs neue Rathaus, eine Führung vom Historismus bis zur Moderne, eine Stadtteilführung Plagwitz, Leipzig seit 1990 von Ruinenstadt bis Leipzig und noch eine, glaube ich, zum Neuseeland, ne? Sind genau. Das alle? Habe ich alle?
Naja, das sind alle, die auf der Website stehen. Mhm. Ich habe neulich für meine ehemalige Deutschlehrerin eine Führung konzipiert. Sie zum Beispiel hat sich gewünscht, dass ich einmal über die Wasserversorgung beziehungsweise über die Brunnenanlagen und Pumpen und alles, wo irgendwo Wasser rauskommt, in Leipzig mal eine Führung konzipiere. Und da ist die Brunnenführung entstanden, die es von anderen Kollegen gibt, bestimmt. Und ich auch schon gehört habe, dass es sowas mal gegeben hat. Aber sie ist eben schon, ich sag mal, vor 4 Jahren auf mich zugekommen, vor Corona, kurz vor der Pandemie, und sagte, ja Mensch, wir würden uns das so sehr wünschen, ja auch mal über dieses Thema eine Führung besuchen. Und dann kam eben Corona und dann, viele Jahre sind ins Land gegangen und dann haben wir sie vor 3-4 Wochen gemacht.
Ich nehme nochmal ein Zitat jetzt. Lessing sagt, ich komme nach Leipzig an einen Ort, wo man die ganze Welt im Kleinen sehen kann. Warum ist denn das für dich so?
Ich tue mich etwas schwer, wenn ich lese, dass Plagwitz und so weiter venezianisches Flair versprüht. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber wer schon mal in Venedig war, ja, der sieht, was Venedig ist, ja, und wo man in anderen Städten Klein-Venedig zusagt. Siehe Bamberg und Co. und auch Leipzig. Wir haben vielleicht 200 Meter weiße Elster, die so etwa danach aussehen. Und das liest man dann überall, dass das hier irgendwie venezianischer Flair wäre. Deswegen sage ich, die ganze Welt im Kleinen trifft es gut, weil es eben nicht 100 oder 70 Quadratkilometer sind oder so, Venedig oder so. Ich weiß gar nicht, wie groß Venedig ist, also eine Schätzung. Sondern eben 200 Meter. Und natürlich ist das ein Zitat aus einer Zeit, wo Leipzig natürlich auch ein sprudelndes Quell war, wo die Leute aus aller Herren Ländern gekommen sind und Klein Paris eben, ja, um Goethe zu zitieren.
Ich will gleich mit dir ein kleines Spiel spielen. Du musst gleich Zettel ziehen und wir können natürlich nicht alle Themen abarbeiten, beziehungsweise die du in deinen Führungen behandelst. Das wäre, glaube ich, ziemlich viel. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen Einblick bekommen in deine Arbeit und auch zu bestimmten Themen. Vorab habe ich noch eine Frage. Was reizt dich denn an Leipzig als Stadtführer? Du bist wahrscheinlich gerne Stadtführer in Leipzig. Ich meine, klar, du bist hier geboren, dadurch liegt es nahe, dass du Stadtführer in Leipzig bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch bestimmte Sachen gibt, wo du denkst, ja, richtig gut, dass ich hier Stadtführer bin. Und das finde ich, das reizt mich einfach jedes Mal wieder. Nö. Dein also, Gesicht sagt nö.
Nein, ich freue mich riesig auf, also über die Frage, weil es sehr viele Gründe gibt, warum ich immer wieder denke, oh, diese Stadt. Eine Szene zum Beispiel, ich meine, es war im Jahr 2021 oder Anfang 22, weiß ich gar nicht genau. Ich gehe mit einer Gruppe in die Thomaskirche und erzähle ein paar Sätze über den Innenraum. Wir gehen zum Grab von Johann Sebastian Bach. Ich erzähle, dass hier auch immer sozusagen Thomaskantor, Thomaner Chor und so weiter, ja, was da alles passiert. Dann hören wir plötzlich ein lautes Quietschen und Knarren, wenn man so will. Und zwar im westlichen Teil der Kirche an der Orgel, unter der Orgel. Und zwar gehen da die großen Flügeltüren auf. Und plötzlich marschiert da der Thomaskantor, der neu gewählte Thomaskantor, Andreas Reitzer aus der Schweiz, mit seinen Thomanern ein. Und wir sehen schon, jetzt kommen die Fotografen und jetzt werden die neuen Bilder mit dem neuen Thomaskantor geschossen. Ein historischer Moment, den ich mit meinen Gästen erleben darf. Und zwar nicht, weil ich ihnen erzähle, wie es alles mal war oder wie Leipzig ist oder wird, sondern sie erleben das selber und ich erlebe das selber, wie gerade der neu gewählte Thomaskantor hineinkommt in die Kirche und die Thomaner da Staffage stehen vor dem Grab des großen Meisters. Oder auch wenn ich eine Bach-Kantate höre oder das Weihnachtsoratorium oder die Hamollmesse, da denke ich mir jedes Mal, Wahnsinn. Oder Clara Schumann, Edvard Grieg, da denke ich mir jedes Mal, Mensch, die Spuren führen hierher. Und das nun mal in der Musik gesprochen. Ja. Und diese Faszination, dass diese Stadt eben vor 100 Jahren die Weltmessestadt war und heute enorm an Bedeutung verloren hat als Handelsplatz, als Messestandort im Vergleich zu dem, wo wir mal waren. Das ist auch faszinierend in einem anderen Sinne, wenn du verstehst. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch faszinierend, was wir in 35 Jahren geschafft haben. Nicht ich, wie gesagt, ich bin Anfang 20, aber was diese Stadt an sich geschafft hat, ja, von einer Ruinenstadt hin wieder zu einer vorzeigbaren Stadt zu werden. Deswegen bin ich immer, weil du mich vorhin gefragt hast, wie ob es Vorbilder in der Familie gab. Deswegen bin ich immer wieder erstaunt, wie auch meine Kollegen irgendwie das geschafft haben, auch vor 30, 35, 40 Jahren in der DDR oder in den 90er Jahren die Begeisterung dafür aufzubringen, den Gästen diese Stadt zu zeigen. Weil das nicht selbstverständlich ist, weil wir aus einer Zeit kommen, wo man heute denkt, das ist bestimmt kurz nach dem Krieg gewesen. Und dabei ist das erst 35 Jahre her. Ja, und das ist die Faszination, vielleicht kurz auf den Punkt gebracht, warum ich so begeistert bin von dieser Stadt und gleichzeitig natürlich sagen muss, wir dürfen uns nicht auf dem kulturellen Erbe ausruhen, auf dem wir sitzen, sondern es muss natürlich auch immer weitergehen. Und deswegen ist es natürlich immer spannend, dann auch im Rathaus zum Beispiel über Kommunalpolitik zu reden, über das zu reden, was die Stadt werden will, was die Stadt machen will. Denn ich glaube, zu einer Stadtführung gehört eben auch nicht nur Geschichte, sondern da gehört auch Gegenwart und Zukunft. Ja, da gehört das Gesamtbild dazu von A bis Z. Und das versuche ich, so gut es geht, auch meinen Gästen klar zu machen. Denn ja, natürlich kann ich nach Worms, nach Trier, nach Berlin fahren und immer nur was über die Bischöfe oder in Berlin über die Preußen und Schinkel zu hören. Aber es ist natürlich auch spannend, wohin will denn diese Stadt? Wo ist diese Stadt denn? Ja, man hört viel, gerade bei Berlin, aber wohin will denn diese Stadt? Ja, was passiert denn gerade? Wie ist denn das? Hm. Und das ist doch auch spannend zu sehen. Und deswegen würde ich das entkoppeln, dass Stadtführungen oder allgemein dieser Beruf immer nur etwas mit Geschichte zu tun hat, sondern ich glaube, der Blick muss auch etwas geweitet werden auf die anderen, auch wichtigen Dinge einer Stadt.
Bist du jemand, der in anderen Städten auch dann Stadtführung macht?
Ja, also ich nehme mit, was ich kriegen kann und was eben auch, die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht...
Netzwerkarbeit auch.
Was die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht arg belastet, wenn ich jetzt mit Freunden irgendwie Urlaub mache oder so. Ja. Oder wenn, ja, weil man kennt sich dann doch halbwegs und weiß, okay, das kann ich mir auch irgendwann nochmal anders zu Gemüte führen, ja, und das muss jetzt nicht sein, ja. Man muss auch mal rauskommen aus diesem Aufsaugen, sondern man kann auch einfach mal die Kirche eine Kirche sein lassen. Und die Stadt eine Stadt sein.
So, wir kommen jetzt langsam zum Spiel.
Okay.
Also pass auf, du darfst gleich immer Zettel ziehen. Also manchmal sind da Begriffe drauf. Manchmal Adjektive, manchmal Nomen, manchmal sind da kurze Fragen drauf. Und dann bitte ich dich einfach, das mal vorzulesen und dann was dazu zu sagen. Gut, der erste Zettel, was steht drauf? Und ich bin gespannt. Jetzt lerne ich richtig viel.
Ja, Stadt im Wandel steht auf meinem Zettel. Ja, wir hatten es ja gerade angesprochen. Ja, Leipzig wandelt sich ja unglaublich stark. Also wir sitzen in Plagwitz, ja, und Plagwitz war vor 35 Jahren das am dichtesten besiedelte Industriegebiet Europas mit einer unfassbaren Umweltbelastung. Der Chefarchitekt der Stadt Leipzig, der hat damals gesagt, dass man Plagwitz freiziehen müsste. Das ist ein euphemistischer Begriff für entvölkern. Ja, das heißt, die Industrie sollte bleiben und die Menschen sollten gehen, ja, weil eben die Umweltbelastung so unglaublich hoch war. Die Leute hatten alle Asthma, die hatten Pseudokrupp, die hatten dauernd Bronchitis und wenn die Kinder plötzlich mal im Harz waren oder im Erzgebirge in den Kurorten, da ging es plötzlich besser und wenn es eben in das Drecksloch Leipzig zurückging, dann ja, ging es eben nicht mehr. Ja. Und das ist eine wahnsinnige Entwicklung. Aber interessant ist eben, ja, die Menschen sind geblieben und die Industrie ist gegangen, ja, größtenteils. Und das ist eben Stadt im Wandel in einem Stadtteil. Und das kann man ja für so viele Stadtteile sich anschauen und sagen, aus dem Industriegebiet ist ein beliebtes Wohnquartier geworden. Aus einem beliebten Wohnquartier ist ein noch beliebteres Wohnquartier geworden. Also Stadt im Wandel, eine Stadt muss im Wandel sein, sonst lebt sie nicht.
Es gibt ja diese Lost Places, wo man sagt, oder was ja auch eine Diskussion ist, was passiert denn damit, wird es ganz abgerissen. Ja. Wie stehst du dazu, beziehungsweise was ist da gerade so? Ja,
also was mir im Herzen wehtut, ist in der Tochischen Straße die alte Maschinenfabrik von Swiderski. Dieses wunderschöne Fabrikgebäude, was jetzt auch gebrannt hat vor einem Jahr, wieder mal, das tut mir im Herzen weh und ich lese manchmal in der LVZ, ja, da soll wieder was getan werden, aber ehrlicherweise, ich glaube auch oft nicht dran. Weißt du, dann kommen Investoren, Projektentwickler, die sagen, da machen wir was und dann dauert das wieder Jahre, Jahre, Jahre und bis da mal was getan ist, ist es verfallen. Und gerade bei der Swiderski-Fabrik, die hat eben auch so einen baukünstlerischen Wert, die ist stadtentwicklungsgeschichtlich wertvoll, ortsteilentwicklungsgeschichtlich und vor allem optisch einfach toll, ja. Und es sind einfach Flächen, die wir in Leipzig brauchen können. Ja, jeder Quadratzentimeter müsste theoretisch bebaut werden, damit die Wohnungsproblematik auch ein Stück weit entschärft wird. Ja, und klar ist ein Gewerbegebiet, nehme ich mal an. Das heißt, da ist Wohnungsbau gar nicht mal so möglich. Aber ich sag mal so, allein das schmerzt mich einfach jedes Mal, wenn ich mit der Bahn oder mit dem Rad vorbeifahre. Weil ich mir denke, irgendwann fällt das Teil in sich zusammen zum Beispiel. Und das gilt auch für noch ganz andere Komplexe, ja, die da einfach rumgammeln, auf Deutsch gesagt. Und ja, ich nenne es immer gerne das Schloss Neuschornstein. Ja. Also diese Swiderski-Fabrik, wenn man da von der Naumburger Straße schaut, das sieht schon
toll aus. Diesen Witz machst du bestimmt bei der Führung.
Nee, tatsächlich nicht, weil wir da nicht vorbeikommen, aber das habe ich mir so überlegt.
Okay. Ich sag mal ganz kurz zum Thema Wohnung, weil du hast gesagt, eigentlich müsste jeder Zentimeter bebaut werden, damit wir die Wohnungsproblematik lösen. Ist das wirklich so oder gibt es nicht auch viel Leerstand auch hier in Leipzig?
Also ich habe nicht gesagt, dass man, wenn man alles bebaut und so weiter, dass man die Wohnungsproblematik lösen kann.
Entschärfen.
Vielleicht entschärfen, das noch eher.
Bestehendes Nutzen oder ist das schon?
Ja, bestehendes Nutzen, das ist eben die Frage, ne? Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Stadt, Investoren bzw. Eigentümer dazu zu zwingen, ihre Häuser zu sanieren und so weiter? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn ich mir überlege, Bayerischer Bahnhof, Eutrischer Freiladebahnhof, das sind so Projekte, wo ich, oder gut, jetzt fangen sie an, aber auch Wilhelm-Leuschner-Platz. Seit 5 Jahren fahre ich da mit dem Bus vorbei und sage, nächstes Jahr geht's los. Und das ist irgendwann Kabarett, ja. Und Tom Pauls hat mal gesagt, der Kabarettist, der Wilhelm-Leuschner-Platz ist unser zentrales Nichts von Leipzig. Und da hat er recht, immer noch, ja.
Jetzt kommt Ökotopia.
Jetzt kommt Ökotopia, genau. Das sieht dann in 80 Jahren so aus wie auf den Visualisierungen.
Also zu viel Wohnung auch in Investorenhand, um da was zu machen.
Ja, was kann die Stadt tun? Die Stadt kann kommunalen Wohnungsbau vorantreiben. Dann muss man sich die Baupreise anschauen. Also das ist gar, also Leute, die einfache Lösungen versprechen, da wäre ich immer skeptisch. Deswegen habe auch ich als einfacher Stadtführer keine allseits einlösbare Weltformel für die Mietenproblematik. Aber klar ist, wenn Wohnungen in kommunaler Hand sind, hat man ein Steuerungsinstrument, das ist klar. Und deswegen freue ich mich dann hoffentlich bald in den Doppeldeckerbussen oder in den Reisebussen die neuen Stadtviertel. Hoffentlich sind es lebenswerte Stadtviertel. Daumen drücken, Klopf auf Holz. Wachsen zu sehen, freue ich mich drauf. Ja, also ich bin da auch Zweckoptimist.
Wir gehen weiter.
Nächste ja, es waren nicht ganz eine Minute, aber ist in Ordnung.
Ich frage auch nicht immer nachfragen. Genau, ja, es waren zwei Nachfragen jetzt.
Dann wird das eine lange Folge. Ja, beschämendes. Ja, ja, beschämendes. Beschämendes. Also manchmal, wenn ich in Stadtteilen unterwegs bin, die nicht die Innenstadt sind, dann beschämt mich manchmal die Sauberkeit. Weil ich mir denke, in der Innenstadt sozusagen, da werden die Kehrmaschinen, da die glühen, ja, dass das halbwegs sauber bleibt und manchmal ist die Sauberkeit in den, ich will nicht sagen Randlagen, Plagwitz ist jetzt keine Randlage, du verstehst ja, so in den äußeren Teilen könnte man schon noch mehr machen auf jeden Fall. Und für mich als Architektur-Fan und so weiter ist es natürlich beschämend, wenn irgendwelche Häuser verfallen. Ja, das mag ich natürlich auch nicht. Und beschämend ist für mich auch, sind Neubauten, die nicht lebenswert gestaltet sind und die Stadt verschandeln und den Leuten nichts bieten, die drin wohnen. Das beschämt mich an Leipzig. Okay, das sind viele Zettel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir können ja mal sagen, wir machen 10.
Wir machen 10.
Das ist jetzt der dritte.
Komisch. Ja. Komisch. Den lege ich zur Seite und denke drüber nach.
Ja. Die haben mehrere Konnotationen. Komisch.
Ja. Oh Gott, noch sowas. Erstaunliches. Ja, erstaunlich kann man wieder anknüpfen an die Themen vorher. Also die Entwicklung der Stadt ist erstaunlich. Die Geschichte, das kulturelle Erbe ist erstaunlich. Ich finde auch die Menschen erstaunlich. So viele unterschiedliche Menschen, die man sowohl im Privaten als auch im Beruflichen trifft. Das fasziniert mich, wie viele unterschiedliche Menschen diese Stadt anzieht. Also Leute, die hier studieren wollen, die hier arbeiten, die ihre Ausbildungen machen, die ganz interessante Berufe haben und vieles mehr. Und das ist natürlich auch toll, dass man eben als Stadtführer solche Leute auch kennenlernt. Ja, also du hast wirklich von so einer Teamveranstaltung von einer Firma bis hin, naja, zu irgendwelchen Promis oder ich habe neulich, das war ganz kurios, liebe Grüße an die beiden. Ich war in der Uni unterwegs, aber sozusagen in der Rolle als Student, ja. War ich in der Uni unterwegs und da guckten so zwei Leute, so guckten sich so die Universitätskirche an, das Paulinum, ja, guckten so rein, was ist das und so weiter. Und dann haben die so gerätselt, was es ist und dann bin ich mit denen irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja, und dann stellte sich's heraus, dass es eben zwei Schauspieler sind, irgendwie, und dann haben sie mir von ihrem Alltag erzählt und dann lernt man einfach ganz tolle Berufe kennen und den Alltag und was sie mit dieser Stadt verbinden, ja, das ist eben dann irgendwie, dann geht's zum Drehort und dann muss man nach Berlin und dann muss man nach München und so weiter. Und das sind Sachen, da nehme ich unglaublich viel mit von, ja. Cool. Ja, das ist vielleicht erstaunlich. Ich weiß nicht, wie viele habe ich denn schon? 1, 2, 3, 3 und 1 weggelegt. Scheitern. Ja, gehört auch zu einer Stadt. Auch vielschichtiges Wort.
Kannst du auch drüber nachdenken.
Ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also Scheitern. Das Scheitern gehört zum Alltag dazu, wie der Erfolg. Also es sind beides.
Wo ist Leipzig denn gescheitert?
Gescheitert, ja, in ganz vielen Dingen. Ja. Aber hat auch in ganz vielen Dingen Erfolg gehabt.
Voll, ja.
Naja, gescheitert, also es hängt an vielem manchmal, dass Dinge zu lange dauern in der Kommunalpolitik, dass die Mühlen der Verwaltung mahlen, langsam, aber sie mahlen. Ob man das als Scheitern bezeichnet, wäre ich vorsichtig, weil so ein Prozess innerhalb der Verwaltung, innerhalb einer Demokratie, den muss man einfach akzeptieren und der ist auch gut so. Manchmal dauert es zu lang, das ist wahr. Ja, und Scheitern natürlich auch manchmal persönlich. Vielleicht, wenn man sich selbst Ziele steckt, die man dann nicht erreicht, ja, wenn man das vielleicht auch als Scheitern bezeichnet. Wenn man auf die Straßen geht und Menschen sieht, die vielleicht gescheitert sind. Ja, es ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Ja. Also ich bin, habe ich einen großen Respekt vor dem Wort auf jeden Fall. Weil wir scheitern alle. Alle. Ja, jeder scheitert. Manche wollen es aber nicht zugeben.
Ja, genau. Ist auch
skurril. Schön. Ach, skurril. Ach, es gibt so viele tolle, skurrile Sachen. Vielleicht mal eine Anekdote als Stadtführer, um die Runde aufzulockern.
Du musst gleich noch eine sagen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall skurril. Was skurril ist, ich habe jahrelang vor dem Alten Rathaus gestanden. Ja, Marktplatz, wunderschön. Ja, man erzählt drüber, über Baugeschichte und über die Kuriositäten des Hauses und habe nicht gewusst, dass es noch viel interessantere Kuriositäten am Gebäude gibt, und zwar offensichtliche, die man sehen kann, wenn man weiß, wo sie sind. Und zwar habe ich in einem Buch gelesen, dass in der Völkerschlacht 1813 in den Oktobertagen, ja, die Leipzig sehr stark zugesetzt haben, den Menschen wie der Stadt, dass in diesen Stunden, als man Napoleon vom Feld gejagt hat, eine Kanonenkugel in den Turm des Alten Rathauses geschlagen ist und an der Südseite der Uhr, also der Südseite des Turmes, wenn man jetzt vor dem Hause steht, auf der rechten Seite, das sind ja 3 Ziffernblätter, das rechte davon, dass da über der Ziffer 10 eine Kanonenkugel eingeschlagen ist. Diese Kanonenkugel, die ist offensichtlich, entweder ist sie damals schon stecken geblieben oder sie ist mal runtergefallen und das Loch blieb da, aber man hat sich dann dafür entschieden, ja, diese Kanonenkugel nicht wieder einzubauen, aber eine Eisenhalbkugel dort zu installieren, die schwarz angepinselt ist, die aussieht wie eine Kanonenkugel. Den Gruppen erzähle ich natürlich, das ist die Kanonenkugel, und wer genauer fragt, der weiß, der kriegt dann zu hören, das ist eine Halbkugel. Das sind so die kleinen Kniffe, die man dann machen muss. Auf jeden Fall sieht man diese Kanonenkugel über der Ziffer 10, und das sind Details, wo ich immer wieder erstaunt bin, dass man sich Gebäude anschaut zum 1000. Mal und denkt, man kennt sie und man kennt sie nicht. Und das ist das Tolle an dieser Stadt, nicht nur an Leipzig, aber das ist das Tolle im Leben. Abriss. Ja, Abriss. Ach, Hilfe. Ja, du hattest ja auf meiner Webseite mal geschaut, ja, Leipzig nach 1990 zu Leipzig, das habe ich in Anführungszeichen gemacht, ne, dieser, ich glaube, Blogartikel war das, der dieses Wort damals so kreiert hat. Ja, natürlich, Abriss ist für mich immer so ein Thema. Auf Instagram mache ich auch so eine Reihe. Abrisse, die Leipzig nicht gebraucht hat. sehr spannende Beispiele sind das, denn Abrisse ziehen sich durch die Stadtgeschichte bis heute. Aber besonders schmerzlich sind natürlich die unnötigen Abrisse. Ja, ich habe heute erst ausführlich mit meiner Gruppe über die Sprengung der Universitätskirche 1968 gesprochen. Und das schmerzt immer wieder, ja, wenn man sich anschaut, dass also eine der ältesten Kirchen der Stadt nicht nur durch ein diktatorisches Regime, wie das an der Tafel am Gebäude steht, sondern eben auch vor allem durch Betreiben der damaligen Karl-Marx-Universität es eben zu diesem Verbrechen kam, diesem Kulturverbrechen, sondern natürlich auch Abrisse von einfachen, weiß ich nicht, im letzten Barockhaus auf der Ostseite der Katharinenstraße zum Beispiel, wo heute eben Neubauten stehen, von der Touristeninformation, von Sushi-Läden und viel mehr. Und solche Sachen, wo einfach Geschichte bewusst zerstört wird, ich sag mal, also Geschichte, die wirklich, wo sich wirklich Leute Gedanken gemacht haben, wo wirklich berühmte Baumeister am Werk waren und so, das trifft mich dann immer sehr, wenn ich das sehe. Und manchmal Abriss, denke ich mir auch, der Abriss an sich, schafft natürlich auch Platz für Neues, ja. Man muss eben pfleglich umgehen und geschichtsbewusst schauen, was verträgt eine Stadt, was verträgt eine Stadt nicht. Und in den vor allem 60er und 70er Jahren gab es da Phasen, wo eben die Abrisskugel dominiert hat und die Baupolitik der Stadt bestimmte. Und ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind und wir heute unsere kulturellen Werte auch schützen in der Stadt. Bin ich ganz, ganz froh drüber.
Ja. Hast gleich geschafft.
Ach Quatsch, ich freue mich über jeden Zettel, obwohl ich auf jeden Zettel argwöhnisch schaue, weil das Wörter sind, die herausfordernd sind. Hype!
Das ist nett von mir.
Ja, ist super nett. Ja, Leipzig ist absolut im Hype. Mit allen Konsequenzen. Seit vielen Jahren die am stärksten wachsende Großstadt. Ich meine, als ich jetzt in Leipzig hineingeboren wurde, ja, da hatten wir 460.000 Einwohner. Ja, und jetzt sind wir bei 630 knapp. Das ist schon ordentlich, ja. Und ich sag mal so, ich kann es absolut verstehen. Ehrlicherweise, ich kann es verstehen. Also, ja, mir gefällt es hier.
Richtig der Hype, ja. Warum kannst du es verstehen? Weil, also ich erinnere mich an einen Kumpel aus Argentinien und der hat gesagt, ich glaube, der kam aus Buenos Aires und krass, Leipzig ist so eine graue Stadt, das war natürlich auch im Winter, aber er hat gesagt, okay, ist jetzt, alle Leute finden das cool, hier zu leben und finden das irgendwie super spannend, alles neu und man kann alles sein und wie man möchte und so. Aber eigentlich ist es eine graue, langweilige Stadt.
Ja, dann empfehle ich ihm eine Reise nach Duisburg und ähnliche Beispiele oder in das Stadtzentrum von Hannover. Und dann, glaube ich, sieht die Sache wieder anders aus. Ich glaube nicht, dass Leipzig eine graue Stadt ist im Winter, sondern dass einfach Deutschland ein graues Land ist im Winter. Und dann, weiß ich nicht, wenn er nochmal kommt, dann vielleicht mal zum Weihnachtsmarkt oder so. Da sieht die Stadt natürlich auch nochmal etwas fröhlicher aus. Ja. Außer vielleicht mit dem Blick auf die Glühweinpreise.
Das stimmt.
Ja, schauen wir mal. Oh Gott, das ist hier ein bisschen.
Also wir haben noch 97 Zettel hier drin. Du kannst senden, ist sehr nett von mir. Oh, ich habe es gar nicht gezählt.
Wow.
20 vielleicht höchstens. 20.
Anekdoten zu Parks. Wow. Ja, oh Gott, es gibt viele. Welche Himmelsrichtung?
Komm, Westen und Osten.
Okay. Ja, verbindendes Element zwischen Westen und Osten. Das berühmte
Zentrum.
Parks. Das berühmte Parks in im Leipziger Westen und im Osten etwas mit der Eisenbahngeschichte der Stadt zu tun haben. Denn früher hatte ja jede Eisenbahnstrecke ihren eigenen Bahnhof. Davon zeugt heute nur noch der Bayerische Bahnhof und einzelne Gebäude des Eilenburger Bahnhofes. Der Rest ist im Wesentlichen abgerissen, bis auf vielleicht den Plagwitzer Bahnhof, der Zeitzer Bahnhof auch genannt wurde in der Frühzeit. Aber das Gros der Leipziger, ich sag mal, Kleinbahnhöfe der Frühzeit, die standen eben auf der Fläche des heutigen Hauptbahnhofes. Und zum Beispiel im Westen, da hat ja Dr. Karl Heine, ja, der große Industriepionier, alles zugepflastert mit Straßen, mit Straßenbahnen, mit einem Kanal und eben mit der Eisenbahn. Und er hat ja den ersten Industriegüterbahnhof in ganz Europa hier installiert. Und wenn auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal irgendwie bei Google, wie heißt das, Earth und Apple-Karten, um alle Anbieter zu nennen, mal auf Plagwitz Bing-Karten, genau, die sind die besten. Und wenn man da mal sozusagen von oben runterschaut, sieht man dieses, ich sag mal so Spinnennetz oder diesen Fächer von Eisenbahn und zum Beispiel der Park an der Konsumzentrale. Ja, das ist eben ein alter Verladebahnhof. Ja, und so verhält sich das genauso mit dem Lene-Vogt-Park. Das sind die alten Gleisanlagen des Eilenburger Bahnhofes. Ja, und einzelne Gebäude davon stehen noch. Da wird jetzt gerade eine Schule gebaut, wo die Güterabfertigung zum Glück noch mit integriert wird. So richtig schöne Bögen werden das und der Neubau, es wird bestimmt toll aussehen. Ja, und das ist eben auch Wandel, Stadt im Wandel, wir hatten es auf dem Zettel. Das ist kurios, skurril. Und weil du nach Zentrum gefragt hast, ja, Anekdoten zu Parks, natürlich der Promenadenring, ja, also dieser grüne Ring rund um die Stadt, der jetzt ja natürlich auch in der Diskussion ist über die Neunutzung, weil der ist ja in den vergangenen 200 Jahren oder sagen wir mal in den vergangenen eher 100 Jahren zum Autobahnring verkommen, sage ich mal. Der war ja früher wirklich ein Promenadenring, wo man promenierte, also wo man spazieren
bis
ging.
Bis wann war das?
Naja, also angelegt hat man den schon Ende des 18. Jahrhunderts in einzelnen Teilen und dann gerade auch unter Bürgermeister Müller, der auch ein Denkmal gegenüber dem Hauptbahnhof hat. Da steht irgendwie den dankbaren Bürgern Leipzigs gestiftetes Denkmal und so weiter. Wurde das immer weiter vervollkommnet und das ist eben der der Standort der alten Stadtbefestigung und ich sag mal mit der Entwicklung des Autos vor allem ist eben aus dem Ring wie in ganz vielen anderen Städten auch eine wichtige Verkehrsader geworden, die sie in der Frühzeit so nicht hatte, ne? Und ich meine, wenn man sich überlegt, dort wo heute die Haltestelle Gördlerring ist, die lustigerweise auf dem Tröndlinring ist und nicht auf dem Gördlerring, das ist auch eine Kuriosität. Dort stand mal ein ganzes Theater auf dem Platz vor der reformierten Kirche. Ja, dort, wo halt die Blechbüchse steht nebenan, da stand mal ein ganzes Theater. Und heute ist es eine Autobahnkreuzung noch und nöcher. Ja, und deswegen ist ja die Entwicklung so interessant, dass man jetzt versuchen möchte, das Ganze wieder etwas zurückzudrehen und zu entschleunigen. Und ich kann das auch allen Autofahrerinnen und Autofahrern, die heute zuhören, sagen, es ist für alle entspannter, wenn es umgeregelt wird. Weil, ich sag mal so, auch gerade der ruhende Verkehr in der Stadt, ich meine, meine Großeltern, die haben in der Südvorstadt noch auf der Fichtestraße gespielt. Heute stehen da die Autos, ja, und das muss natürlich irgendwo hin. Und deswegen Stadt im Wandel, man muss in die Chronik der Stadt schauen, um zu sehen, wo wir herkommen, um zu wissen, wo wir wieder hin müssen, um eine lebenswerte Stadt zu bleiben.
Ja, in diesem Kontext sei auf die letzte Folge verwiesen mit Ingvar Perovanovic, der ganz viel geforscht hat zu fahrradgerechten Städten.
Oh ja, das ist spannend, die höre ich mir mal an.
Ja, ich habe eine ganz kurze Frage. Sag mal, ich nehme jetzt Beispiel Monopoly mal, weil das so blöd ist. Da gibt es ja den Hauptbahnhof und dann gibt es ja den Westbahnhof, den Ostbahnhof und den Südbahnhof, richtig?
So ist es.
Ist das früher in Städten immer so gewesen, also dass es in allen Himmelsrichtungen einen Bahnhof gibt? Ist das, was du jetzt auch gerade erzählst?
Im Normalfall schon. Also das hing eben damit zusammen, dass es früher keine deutsche Bahn gab oder eine einheitliche, sagen wir, Eisenbahngesellschaft, sondern dass eben jede Eisenbahnstrecke eine eigene Eisenbahnkompanie oder eine andersartige Firma hatte. Zum Beispiel die erste Fernbahn Europas, die ging von Leipzig nach Dresden, ist im April 1839 eingeweiht worden. Und ich sag mal so, diese Eisenbahnkompanie, die sich darum, sag mal, gekümmert hat, das war ein im Wesentlichen privatwirtschaftliches Unternehmen, wo sich eben ein paar wichtige Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie könnten wir das denn machen? Als Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Und so entstanden dann später die, ich sag mal, Partikularbahnen wie die Königlich-Sächsische Staatseisenbahn und die preußischen Staatseisenbahnen und wer nicht alles. Und das führte eben dazu, dass wir auf dem Gelände des heutigen Hauptbahnhofes den Dresdner Bahnhof, den Magdeburger, Thüringer, Berliner und so weiter Bahnhof hatten. Aber das führte natürlich dann zum Chaos, weil die Leute wollten, sag ich mal, von Dresden kommen nach Berlin. Das heißt, die sind von Dresden, vom Leipziger Bahnhof, klar, gefahren über Riesa und so weiter, über Wurzen und so weiter in Richtung Leipzig, kamen am Dresdner Bahnhof an, mussten dann aber aussteigen aus dem Bahnhofsgebäude raus, an den Ring, in die Straße hinter zum Berliner Bahnhof, da war der ein bisschen weiter hinten und das war ein riesiger logistischer Aufwand, weil die Leute plötzlich gemerkt haben, in der Frühzeit der Eisenbahn, oh Gott, sie macht ja doch nicht krank. Ja, es gab da sowas wie, das hieß Siderodromophobie. Das war eine Krankheit, wo man dachte, ja, sozusagen die Eisenbahn, also ab 30 km/h würde das Gehirn Schaden nehmen oder 40, ja. Also Kuriositäten der frühen Eisenbahngeschichte. Und dann hat man sich entschieden, in Leipzig keinen Durchgangsbahnhof zu bauen, also wo die Züge reinfahren, halten und rausfahren, sondern einen Kopfbahnhof, obwohl der viel ineffizienter ist, sondern man wollte einen repräsentativen Bahnhof haben am Innenstadtring, damit und der auch groß genug ist, um eben zweimal im Jahr die ganze Welt in Leipzig zu versammeln und dass die nicht in Schönefeld, wo man auch dachte, da können wir einen Durchgangsbahnhof bauen, von Schönefeld erstmal in die Innenstadt dackeln. Ja? Und deswegen sagte man, die Eisenbahn muss so früh und so schnell es geht an den Ring, an die Messehäuser angeschlossen werden. Und deswegen steht er heute da mit seinen enormen Ausmaßen. So, also ich habe jetzt hier, was steht hier? Oh, polarisierendes. Ich glaube, was sehr polarisiert ist, Verkehr. Mhm. Weil es gibt Parteien, die brauchen erstmal, die brauchen Inhalte, ja. Mhm. Und da ist das natürlich ein gefundenes Fressen, zum Beispiel den Verkehr so richtig auf die Tagesordnung zu lenken. Und es ist aber auch verständlich, weil natürlich die Stadt im Umbruch ist. Ich meine, vor 100 Jahren, da begann der Siegeszug des Automobils. Ja, das ist ein spannender Siegeszug, sage ich mal so. Des Verbrenners. Ja, interessanterweise, wir haben ja in Leipzig auch schon mal Elektroautos gebaut vor Porsche. Ja, die Firma Bleichert, die hat schon mal Elektroautos gebaut aus Gohlis. Vor 100 Jahren. Ja. Und da sieht man mal, ja, welche Technologie sich manchmal durchsetzt und wer dafür was tut und wer nicht. Und schlussendlich muss man sagen, wir haben gemerkt offensichtlich, dass diese autogerechte Stadt ein bisschen ineffizient ist, möchte ich mal sagen. Und ich muss sagen, ich fahre selber Auto. Ja, es ist, oder vor allem, ich fahre mit. Ja, ich bin eher der Beifahrer, vor allem Beifahrer. Carsharing, unglaublich wichtig, weil man eben sagen muss, der öffentliche Raum in der Stadt ist begrenzt. Und ich meine, vielleicht kann man da nochmal auf die letzte Folge hinweisen, wie du vorhin, das sind Experten, die wissen das viel besser, aber man sieht es einfach, diese autoeffiziente oder autogerechte Stadt ist einfach ineffizient und wir müssen sie wieder effizienter machen. Und dazu gehören eben Anreize auch für die Leute zu sagen, hey, ich steige um. Und am Ende, ist das natürlich polarisierend. Ja? Ich sehe das eben sehr deutlich, ja, auch gerade mit dem Ring, ja, dass die Umgestaltung sehr umstritten ist, obwohl ich mir sagen muss, also wenn man eben Radwege machen muss aufgrund eines Gerichtsurteils, dann müssen sie eben auch sicher sein. Ja, das ist eben einfach so, ja. Und dann kann das kein gestricheltes Linchen da sein, während der 40-Tonner an mir vorbeirammelt. Also das geht nur nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich polarisierend.
Vor allem, wenn man sich auch nicht auf so Grundsätze einigen kann. Ne? Also es gibt ja diesen Grundsatz, build it and they will come. Also je mehr Autobahnen es gibt, desto mehr Autos kommen. Also desto mehr Autos wird es geben. Bau mehr Fahrräder, gute Fahrradwege, sichere Fahrradwege, desto mehr Fahrräder werden kommen. Aber darauf, diesen Konsens hat man ja gar nicht. Also den teilen ja gar nicht alle Parteien.
Und wir müssen uns mal überlegen, wie sieht denn diese Stadt aus? Also diese Stadt ist vor allem dominiert von historistischen Quartieren oder man sagt auch gründerzeitlichen Quartieren. Und diese Viertel, die sind sehr dicht bebaut. Man denke mal an die Südvorstadt, da leben auf wenigen Quadratkilometern 26.000 Menschen. Und da ist einfach kein Platz für diese ganzen Autos
noch auf der Straße.
Ich muss es mal sagen. Ja. Und es ist für mich unbegreiflich, wie man das gut finden kann. Und deswegen sage ich, ja, natürlich muss es Autos geben, keine Frage. Aber nicht in dieser Masse und wir müssen das anders handeln. Und ich bin da eher Pragmatiker und sage, Mensch, Leute, guck doch mal, was ist denn effizient und was ist nicht effizient. Und da muss man einfach sagen, wenn eine Stadt vorangehen will und wenn Verkehr gut fließen soll, dann muss er auch effizient sein. Und dann sage ich einfach, ja, Mensch, dann müssen wir eben mal komplett umstellen. Und vor allem auch vielleicht die Straßenbahnen mehr in den Fokus rücken und den Busverkehr, weil ich meine, was würdest du schätzen, wann ist die letzte Neubaustrecke für eine Leipziger Straßenbahnlinie in Betrieb gegangen? Was würdest du schätzen? In welchem Jahr, was würdest du sagen?
Neue Strecke? Vor 5 Jahren.
Vor 24 Jahren.
Ja, echt?
Ja, im Jahr 2000 und zwar die Zwickauer Straße zwischen Marienbrunn und der Deutschen Nationalbibliothek oder Deutsche Bücherei damals noch. Ja, irre, oder?
Würdest du sagen, es liegt daran, weil es einfach nicht gefördert wird, oder auch kann es auch sein, dass man davon ausgeht, oder Leipzig ist eigentlich relativ gut vernetzt und wir brauchen das nicht mehr?
Ach, naja, die Stadt hatte einfach kein Geld. Also es war wenig Geld da, um das so auszubauen, wie man das eigentlich gerne hätte, beziehungsweise man hätte es ja nicht groß ausbauen müssen, man hätte einfach den Bestand schützen müssen. Hm. Ich bin jahrelang mit der Linie 9 vom Süden in Richtung Markkleeberg-West gefahren. Hm. Ja. Für Eisenbahn- und Straßenbahn-Enthusiasten eben auch wahnsinnig toll, weil in der Rathausstraße in Markkleeberg gab es eine Straßenbahn-Eisenbahn-Kreuzung. Wahnsinnig spannend, immer Fotografen und immer Wahnsinn. Mal abseits von diesem Anekdötchen war das natürlich eine wichtige Verbindung, die zwar mit dem Citytunnel Konkurrenz bekommen hat wegen der S-Bahn, dass es viel schneller ging, dann nach Leipzig reinzufahren. Aber trotzdem hat das natürlich wehgetan, ja, solche Stilllegungen zu sehen. Und ich meine, Leipzig war, also ich weiß nicht, ich kenne keinen Vergleich, aber Stilllegungs-Weltmeister, muss man ja sagen. Weil wenn wir uns mal anschauen, was nach 1990 hier stillgelegt wurde oder auch nach dem Krieg, ja, dann ist das schon bemerkenswert. Und wir hatten natürlich eine besondere Situation, dass wir nicht einen Leipziger Verkehrsbetriebe hatten, die gab es ja erst in den 30er Jahren, sondern wir hatten auch die Leipziger Außenbahn, die große Leipziger Straßenbahn, die blauen und roten Linien und alles Mögliche, die eben um die Straßen gekämpft haben, und das führte eben zu so einem unglaublich dichten Netz, was nicht immer notwendig ist. Aber da muss man neu drüber nachdenken, wie kriegen wir die Straßenbahn hin, weil wenn du jetzt vom Stadtrand fahren willst,
wir reden jetzt aus Plagwitz, ich rede jetzt aus
Plagwitz. Wir können ja mal von Plagwitz mit der Straßenbahn nach Waren fahren. Musst du von Plagwitz mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren, in die Linie 11 oder in die 10 umsteigen und musst nach Waren fahren, obwohl die Luftlinie, weiß ich nicht, 4, 5 Kilometer entfernt sind. Und das ist ein bisschen absurd. Ja. Und das bedeutet, dieses zentrierte System, was wir haben, dass du immer in die Innenstadt musst, das ist ziemlich ineffizient. Und da sind wir wieder bei Effizienz. Da muss reagiert werden. Und deswegen finde ich es gut, dass wir zum Beispiel die Südsehne bekommen, also zwischen Rödelstraße, zwischen Schleusig zum Technischen Rathaus, dass da also gut, irgendwann in den 30er Jahren. Aber das ist ja schon mal ein Ziel, was man sich vielleicht vorstellen kann, dass man zum Beispiel da anfängt, so einen zweiten Ring zu bauen. Mhm. Super, gute Sache. Mhm. Ich muss sagen, weil es ist...
Ja. So, wie viel mitst du noch?
Ja, weiß
wie
nicht.
Wie viel Zeit hast du denn? Ja, ich habe Zeit.
Das ist gut.
Du schneidest dann die Folge.
Ach nee, das ist... Nee,
das hatten das wir schon, hatten wir, ne? Schon hier. Das so, komisch hattest du noch weggelegt, ne? Glaube ich.
Das lasse ich auch erstmal noch weg. Ja. Oh, jetzt kommt was Langes. Oh. Was weiß man noch nicht über die Messe in Anführungszeichen?
Jetzt ist natürlich, es gibt die neue Messe, es gibt die alte Messe. So. Man sagt ja Messestadt, und vielleicht ist ja jetzt nicht jeder so im Thema wie du. Es gibt ja vielleicht ein paar Informationen, die alle wissen, und es sind ein paar Informationen, die vielleicht nicht weiß. Also Buchmesse weiß man noch zum Beispiel.
Ja, also das ist eine spannende Frage. Ich dachte, wenn du jetzt mich fragst über die Geschichte der Leipziger Messe zum Beispiel, was weiß man noch nicht über die Messe, dann setzt es ja voraus.
Dass Leute schon was wissen, ne?
Nee, dass wenn du mir die Frage stellst, dass ich eine vollumfängliche Kenntnis der Geschichte der Leipziger Messe hätte.
Die ist auch doof formuliert, die Frage.
Aber das ist in Ordnung.
Ich stelle dir so, was denkst du,
ja,
was du über die Messe weißt, was andere noch nicht wissen?
Ja, wenn wir zum Beispiel über die neue Messe sprechen, dann finde ich es ganz charmant, wenn man jetzt zum Beispiel zur Leipziger Buchmesse fährt, ja, dann fährt man idealerweise mit der S-Bahn und nicht mit der Straßenbahn, weil das schneller geht. Aber wenn man mit der Straßenbahn fährt und den Weg durch Eutritsch, Wiederitzsch wagt, dann kommt man ja nicht direkt vor dem Eingang raus. Das ist ja ein bisschen kurios, ne? Haltestelle, die ist, ist ja dann schon so ein bisschen wie früher in den alten Schlössern. Ja, da muss man erstmal hin, um erstmal den Weg zu gehen, ja, zum Highlight. Und das ist tatsächlich nicht insofern Absicht, als dass man jetzt irgendwie da sagte, wir wollen die Leute quälen, sondern tatsächlich haben die Architekten bzw. das Architekten, ja, früher hätte man gesagt Kollektiv, das Büro, Gerkan, Mark und Partner, die haben sich gedacht, okay, das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, wenn die Oberleitung den Blick auf die gläserne Haupteingangshalle versperrt. Und deswegen hat man eben diese Wendeschleife, wenn es nicht 300 Meter oder was, oder 200 Meter, nach vorne verlegt. Und dann haben sie gedacht, na Mensch, machen wir so einen schönen Brunnen oder so ein schönes schöne Wasserfläche noch. Und das sind so Details. Ja, was will man da sagen? Da muss man einfach schmunzeln. Ja, das war einfach aus optischen Gründen. Ne? Und dann hat man gesagt, ja, dann lass doch die Leute halt laufen. Ja, egal, wer das ist, Omi mit Rollator oder Kinderwagen, völlig egal. Es sieht nicht gut aus. Diese wir Zeit machen es nicht. Ja, super gut.
Was war denn in dem Brunnen für ein, da war doch ein Wort jetzt zur Buchmesse, ein Tiefgang? Nee,
alles außer flach.
Alles außer flach, genau.
Super, ja, Niederlande und Flandern, also.
Okay, und kannst du mal ganz kurz, 3 Sekunden, was bedeutet das Wort Mustermesse eigentlich? Das habe ich vor kurzem erfahren, ich, in der Stadtrundfahrt auch mit einem Bus, da war wahrscheinlich vielleicht sogar ein Kollege von dir, ja. Mit der Schulklasse waren wir unterwegs.
Ja.
Ja. Und der hat dann ganz viel auch zur Mustermesse erzählt und dass diese beiden M's ja für Mustermesse steht und was die Mustermesse eigentlich war. Was waren die Mustermesse?
Ja, man soll das gar nicht in der Vergangenheitsform ansprechen. Also die Mustermesse ist, sie ist weltweit immer noch der Messetyp, den es in Shanghai gibt, in New York gibt, in Frankfurt am Main gibt, in Nürnberg gibt, in überall gibt. Denn die Mustermesse ist nicht eine, weiß ich nicht, Messe, die nur in Leipzig stattgefunden hätte oder die ist nur hier gewesen, weil hier dieses Logo oder dieses Zeichen zu finden ist, sondern die Mustermesse ist ein Konzept, eine Form, wie man Messen macht. Und in der Frühzeit der Messe, beziehungsweise eigentlich noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, hat man alle Waren auf Messen im Wesentlichen einzeln verkauft. Das heißt, früher kamen die Händler auf den Handelsstraßen nach Leipzig mit ihren weißen Elefanten, also mit den Planwagen, die weiße Bespannung hatten, kamen sie also angefahren und sind in die Messehöfe gefahren. Ein schönes Beispiel in der Innenstadt ist zum Beispiel Bartelshof. Ja, da sieht man noch so einen Warenmessehof. Die sind da reingefahren, haben alles ausgeladen und so weiter. Und das wurde sozusagen alles einzeln verkauft. So, und nun gehen wir mal ins 19. Jahrhundert. In die Zeit der Industrialisierung und es passiert Folgendes. Durch neue Techniken, durch Fabriken, durch Maschinen, durch die auch dann beginnende Fließbandproduktion können Waren, die man früher in, ich sag mal, Manufakturarbeit erstellt hat oder produziert hat, diese Waren können jetzt in immer schnellerer Zeit, in immer gleicher Qualität zu einem viel geringeren Preis produziert werden. Und das macht die ganze Sache interessant, weil es auch immer mehr Waren werden, weil ja die Weltbevölkerung wächst, ja, neuer medizinischer Fortschritt, die Städte wachsen ins Undenkbare. Und es entsteht ein neuer Beruf, und zwar der Beruf des Handelsvertreters. Das heißt, die Händler, die kriegen ein Problem, denn die Kunden, die brauchen gar nicht mehr nach Leipzig zur Messe zu fahren, sondern die können sich einfach mit dem beginnenden Versandhandel diese Waren auch nach Hause bestellen. Im Wesentlichen, wie wir das heute kennen, mit Amazon, mit den Lieferdiensten und vielem mehr. So war das früher eben für die Wirtschaft und das hat die Messen in eine tiefe Krise gestürzt und viele Messestädte haben auch aufgehört. Die haben gesagt, das lohnt sich nicht mehr, Messen abzuhalten. Das ist ein Konzept, was wir nicht mehr brauchen können, was sich einfach nicht lohnt. Und in Leipzig gab es aber zu dieser Zeit dann eine interessante Entwicklung. Und zwar haben ein paar Händler haben plötzlich nicht mehr alles mitgebracht. Einfach, wie wir waren vorhin wieder bei Effizienz, aus Effizienzgründen. Die haben gesagt, es bringt nichts mehr, alles mit nach Leipzig zu nehmen. Denn wir können das ja mit dem Versandhandel dann eh schicken. Sie haben gesagt, sie nehmen nur noch ein Produkt mit, ob das nun, also von A bis Z, man hat ja in Leipzig alles universell gehandelt. Wir nehmen nur eine Ware mit, ein Muster, das können sich die Leute anschauen. da können Sie bitte rumdrücken und da kann ich was erzählen und so weiter und so fort. Und da brauche ich nicht so große Transportkapazitäten, da brauche ich keinen Güterwaggon oder, wie man früher hatte, Planwagen und so weiter, sondern ich nehme das Muster mit und das wird eben in Leipzig ausgestellt und die Interessenten schauen sich das an und die tragen dann einfach in ein Formular die Stückzahl ein, die sie nach Ostwestfalen, die sie nach Hamburg oder nach Frankreich oder nach Amerika schicken wollen oder schicken lassen wollen. Und dieses System hat sich rasend schnell durchgesetzt in Leipzig und man braucht dann natürlich einen Namen dafür und das wurde dann eben, da wurde die Warenmesse zur Mustermesse plötzlich und es gibt ein schönes Zitat, diese Mustermesse hat am Ende dazu geführt, dass die Händler in immer kürzerer Zeit mit dem geringsten Aufwand das meiste Geld verdienen konnten und das ist einfach Effizienz gewesen und deswegen ja, brauchte man neue Messehäuser, vieles andere mehr. Das führt jetzt zu weit. Und am Ende hat sich Leipzig gemausert hin von einer, ich sag mal, auch wie alle anderen krisengebeutelnden Messestadt hin zu dem Primus in Europa und am Ende der 20er Jahre zur Weltmessestadt. Und das ist irre, dass wirklich die Atlantikdampfer aus New York, aus Washington, aus überall her, die sind zur Leipziger Messe gefahren, da wurden die Züge an den Häfen abgestimmt auf die Züge nach Leipzig. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und das ist Stadt im Wandel. Und das finde ich so bemerkenswert, dass wir diese baulichen zumindest Zeugnisse noch haben in der Stadt. Und dieses Doppel-M, was wir so haben, dieses berühmte, das ist eben dieses Corporate Design der Mustermesse. Und das hat damals der Grafiker Erich Gruner designt für das Messamt für die Mustermessen, also die Institution, die die Messen organisiert hat. Und deswegen sind es eigentlich gar nicht 2M, also es ist eigentlich kein Doppel-M, sondern es sind 3M, wenn man den Zwischenraum mitzählt, denn der Auftraggeber war das Messamt für die Mustermessen. Und deswegen sind es, wenn man es pingelig nimmt, 3, hat aber jeder vergessen.
Guck mal.
Und das ist die Mustermesse, ja. Und ja. Der Unterschied in Leipzig ist nun eben, dass diese Universalmustermessen eben seit 1991 nicht mehr stattfinden, also dass wirklich alles von A bis Z gehandelt wird, vom Besteck zur Textilmaschine, vom Auto bis hin zum Geschirr. Das wird nicht mehr gemacht, sondern man ist einem Trend gefolgt, der in Westdeutschland schon viel früher eingesetzt hat, und zwar dem Trend der Fachmesse. Und die Fachmessen, die locken eben Fachbesucher. Fachmesse, ganz klassisch, ist die Buchmesse. Das ist auch die größte, also die einzige Großmesse, die wir noch haben in Leipzig, die ja sogar, habe ich leider in der Presse nicht gelesen, es ist aber so, wir haben die meisten Besucher in Deutschland mittlerweile. Seit der vorletzten Buchmesse haben wir erstmals seit 1945 oder seit Kriegsende Frankfurt am Main überholt als Buchmessestadt, was die Besucherzahlen angeht.
Ja.
Gut, die Verleger sagen mir immer, ja, in Frankfurt wird das Geld verdient und in Leipzig ist High Life. Ja, das ist immer noch ein Problem, ja. Dass hier nicht das Geld verdient wird für die Buchbranche, aber trotzdem ist natürlich die Bindung zum Leser ganz wichtig und die Buchmesse ist eben zum Beispiel eine klassische Fachmesse. Ja. Oder die Denkmal, die europäische Leitmesse für Denkmalpflege und sowas. Und so in Nürnberg, so in Berlin, so in Frankfurt. Fachmessen.
Ja, danke für diese Einblicke. Möchtest du noch ein letztes, einen letzten ziehen wir noch?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann bist du erlöst.
Ach, ich muss mich nicht erlösen.
Hoffentlich ziehst du was Spannendes.
Ich hoffe auch.
Ich habe mich auch viel langweiliger gemacht.
Wir hatten das schon, das muss ich weglegen.
Doppelt?
Das hatten wir, ja. Nicht
Hype.
Doppelt.
War es
nicht,
Hype?
Nicht doppelt. Wir hatten das Thema schon.
Stimmt,
ausführlich.
Verkehr hatten
und das
wir
müssen
schon.
Wir jetzt nicht nochmal machen. Verpasstes.
Oh ja.
Oh.
Da bin ich gespannt.
Ich habe neulich einen Begriff gelernt: FOMO.
Ja.
Fear of missing out. Und das ist natürlich immer so eine Sache in Leipzig. Leipzig ist eine Kulturstadt, da passiert so viel. Also da hast du ein Konzert im UT Connewitz, dann passiert das im Schumannhaus, dann ist da in der Nikolaikirche was im Gewandhaus. Wo soll ich anfangen? Ja, überall, von A bis Z. Und natürlich rauscht das dann so durch den Mail-Verteiler, durch den Ticker, wenn man jetzt so ein bisschen in solchen Verteilern ist. Da sieht man immer wieder so spannende Veranstaltungen, wo man sich denkt, ach Mensch, da müsstest du auch noch und das und das. Aber man muss das FOMO ablegen. Und ich glaube, das habe ich ganz gut im Griff, weil man muss sich auch noch was aufsparen, weißt du? Und vor allem, ich werde manchmal gefragt, wie kann man sich das alles merken oder einprägen? Das geht nur mit der Zeit. Du kannst es nicht auswendig lernen. Du kannst jetzt nicht die vierbändige Leipziger Stadtchronik nehmen mit 4000 Seiten oder wie und kannst das lesen wie ein Roman und weißt dann alles. Das ist unmöglich. Du musst das peu à peu machen. Peu à peu mal das. Beschäftigst du dich plötzlich mal mit diesem Park oder was, oder mit der Straße oder irgendwie so. Und so, so kann man das irgendwie verfestigen. Und deswegen ja, möchte ich das eigentlich gar nicht missen, dass man was verpasst, weil wenn man was verpasst, dann ist es per se ja gar nichts Schlechtes, sondern man hat vielleicht Zeit für was anderes. Und das ist doch auch reizvoll.
Ich finde es sehr schön, wie du das interpretierst, weil ich habe eigentlich versucht, ich wollte das gar nicht jetzt persönlich immer nehmen, also auf dich.
Du meinst verpasste Chancen
oder
so?
Ja, oder verpasst es auch, gibt es was bei Leipzig, was Leipzig verpasst hat, was hätte entstehen können, oh ja, was aber verpasst wurde. Haha.
Da gibt's viele
schöne Sachen. Aber jetzt lernen wir dich auch besser kennen nochmal.
Oh, da gibt's viele schöne Sachen.
Zum Scheitern und Verpasst, das hast du auf dich bezogen.
Nee, nein, also, ja, was man verpasst hat, was ich schade finde, ja. Also es gibt jetzt seit einiger Zeit das Buch Das ungebaute Leipzig von Arnold Bartetzky. Hochinteressant, denn da hat er mal alle ungebauten Projekte, alle nicht realisierten Bauprojekte, auch Kuriositäten mal zusammengetragen und hat ein wirklich tolles Buch, was ich jedem mal empfehlen kann, veröffentlicht. Und da sieht man verschiedene Beispiele, zum Beispiel, was ich jetzt als verpasste Chance im Sinne von, wo man dann mal heute flanieren könnte, wo ein kleines Café sein könnte, wo man mal irgendwie, also wo noch mal ein bisschen mehr Urbanität wäre. Und zwar die Fläche zwischen der Zeppelinbrücke, das ist die am Stadion, zwischen Angerbrücke und Stadion, und der Nordseite des Stadions sozusagen, dort wo heute das Stadion ist, ne, zwischen Kleinmesse und Stadion, dieser Bereich des Elsterflutbeckens, da wollte man eben so eine Art Alster wie in Hamburg bauen, ja, also wo man so Pavillons und Terrassen, also noch viel intensiver, als wir das dann am Richard-Wagner-Hain heute haben. Und das sind natürlich Flächen, das sind Pläne, die sind schon reizvoll, ne? Das ist schon toll. Also wenn man das sieht, dann denkt man sich so, ach Mensch, das wäre ja auch ganz schön. Also baulich, ja. Und aber das sind am Ende alles Pläne von den vielen Plänen, die eben auch in dieser Katastrophe, dem Ersten Weltkrieg, zunichte kamen. Und das ist eben immer die Sache, ne? In so einer Handelsstadt, in so einer Messestadt, wo es um Geschäfte geht. Da ist natürlich Krieg das Gift. Sowohl stadtentwicklungstechnisch, sowohl für die Menschen, sowohl für die Wirtschaft, für alles, für Soziale, für alles, was man sich denken kann, ist der Krieg das Gift. Ja, und so sieht man das eben auch, ne? Die Brüche sind immer die Kriege, also ganz oft. Und deswegen klopfen wir auf Holz, dass das so bleibt, dass wir in Frieden leben. Das ist jetzt vielleicht pathetisch, aber gehört vielleicht dazu. Denn diese Brüche sieht man eben sehr, sehr deutlich. Und deswegen verpasst, ja, vielleicht auch in der Innenstadt noch ein paar Sachen, die mir eben auf dem Herzen brennen. Manchmal so faule Kompromisse, die man machen musste, aus verschiedenen Gründen. Aber das führt zu weit, ja. Müssen wir doch mal eine zweite Folge machen.
Ja, die Abrisse, die nicht hätten sein können, ist ja auch vielleicht, passt ja auch eigentlich zu dem Thema, ne?
Ja, verpasste Chancen, ja. Und ich meine, ja, Abrisse, das ist natürlich alles sehr baulich, ja, das ist alles stadtbildtechnisch, aber ich meine, das Stadtbild, das prägt die Identität und das ist halt einfach so. Und ich meine, in Leipzig, da haben wir eine tolle Vielfalt an Architektur und gleichzeitig ist ja die Tatsache sehr interessant, dass wir in Leipzig nicht Altstadt sagen. Hm. Wir sagen ja Innenstadt. Das hat ja auch einen Grund. Das ist ja nicht von, kommt ja nicht von irgendwo her, weil wenn man jetzt nach Halle oder nach Bamberg oder nach gut wieder Dresden schaut, dann sind das Altstädte. In Bamberg ist die Altstadt natürlich der Kern der Urbanität. Da ist die Stadt irgendwann entstanden. Da sind die wirklich alten Gebäude der Stadt. Wo ist denn das in Leipzig der Fall? In Leipzig ist der Gründungsort der Stadt gerade durch so einen hässlichen DDR-Block verbaut. Und zwar den Matthäkirchhof, ja, dieses riesige burgartige Stasi-Gerät, was da noch steht. Und wenn man mal die Gebäude aufzählt, die vielleicht vor 1850 gebaut wurden, dann fallen mir vielleicht 15 ein, wenn man jetzt mal zählen würde. Das ist nicht viel, wenn man mal überlegt, wie viele hunderte Gebäude in der Innenstadt stehen. Und das ist sehr bemerkenswert, dass die Leipziger Innenstadt eben keine richtige Altstadt mehr ist, weil man eben damals tatsächlich aus auch wirtschaftlichen, vor allem wirtschaftlichen Gründen im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, wir reißen über ein Drittel der Leipziger Altstadt ab, um die Warenmessehäuser durch Mustermessehäuser zu ersetzen. Und deswegen haben wir ja am Naschmarkt zum Beispiel, dort wo der Alex drin ist, der Steigenberger Hotel, ja, dieser Handelshof, dieses riesige Gebäude, das ist ja kein Altstadtbau, das ist ja nicht kleinteilig, das ist ein riesen Gebäude, ja, genauso der Reichshof, genauso der Speckshof, genauso die Mädlerpassage, das sind alles riesige Bauwerke, und da sieht man, wie man in Leipzig nach vorne gedacht hat. Und zwar hat man gesagt, diese alten Häuser sind ineffizient. Wir wollen sie nicht mehr, wir brauchen sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr modern genug für unsere Ansprüche. Wir brauchen ja die Flächen für die Muster und brauchen nicht mehr diese verwinkelte aus der Renaissance und vieles mehr. Wir müssen abreißen. So. Und das heißt, man hat die Innenstadt oder die Altstadt abgerissen. Aber der Unterschied eben zu heute ist, man hat nicht abgerissen und viel hässlicher neu aufgebaut, sondern man hat abgerissen und viel prachtvoller aufgebaut. Und das ist das Kuriose. Die Leipziger Innenstadt war vor dem Zweiten Weltkrieg so prachtvoll, wie sie vorher nie war. Weil man eben alte, schlichte Renaissance-Gebäude oder andere Bauwerke abgerissen hat und durch Paläste ersetzt hat. Die Repräsentation zeigten, weil Leipzig eben den Anspruch hatte. Warum haben wir denn so ein großes Rathaus? Warum haben wir denn so einen Bahnhof und vieles mehr? Und das sind spannende Sachen, die man eben sehen kann. Und deswegen eben ja Mut, sich das anzuschauen. Und ich habe den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war.
Frage war Verpasstes. Wir haben über Verpasstes geredet.
Genau, Verpasstes. Genau. Also genau, wie gesagt, diese Abrisse und sowas, ja. Zum Beispiel das Riquet-Haus, ne? In der Innenstadt, um jetzt mal in der Innenstadt zu bleiben, ist ja ein schönes Jugendstil-Gebäude, eines der interessantesten, was wir in der Stadt haben. Und das ist ja wirklich, das ist ja so ein Stil da an der Ecke, ne? Mhm. Da ist ein Parkplatz daneben, das sieht aus wie, ja, das ist ja ein Schandfleck, muss man es ja so sagen. Man guckt vom Markt. Guckt man da am Rathaus vorbei und sieht da dieses Elend, ja. Und das Riquet-Haus ist wunderbar wieder, das Türmchen ist rekonstruiert worden, man hat es toll gemacht, von innen ist es ja toll und es ist belebt und wunderbar. Und links daneben hat man eben mir nichts, dir nichts, 1968, ich habe es vorhin gesagt, da hat die Abrisskugel, Abrissbirne, sagte man ja damals auch, die Abrissbirne den Ton bestimmt. Und da hat man einfach einen sehr bedeutenden Bürgerhof, ein ganz tolles Bürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert abgerissen, Deutrichshof. Heute heißt der Parkplatz noch so. Den wollte man zu DDR-Zeiten wieder aufbauen, weil einem aufgefallen ist, oh, das ist vielleicht doch wertvoll gewesen und sieht auch vielleicht nicht so gut aus. Ja, und es gibt von der Stadt, soweit meine Kenntnis, ist auch die Maßgabe an den Besitzer, / Investor, der irgendwann mal dort wieder was baut, den auch wieder aufzubauen. Ja, das gilt. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, unsere Vorfahren in den 60er, 70er Jahren, was haben die sich dabei gedacht? Ja, dieses Mindset zu sagen, wir sind im neuen Staat in der DDR, wir sind neue Köpfe, wir haben einen neuen Geist, das muss ich auch in der Architektur verkörpern. Tabula rasa, egal was ist, es kommt weg und gleichzeitig trotzdem widersprüchlich, da baut man zum Beispiel die alte Waage wieder auf oder hängt an irgendeinem DDR-Bau in der Grimmarschen Straße einen restaurierten oder einen rekonstruierten Renaissance-Erker, dort wo San Remo drin ist. Ja? Da ist dieser Renaissance-Erker, ja, vom Fürstenhaus, was gegenüberstand. Und den fand man irgendwie so wertvoll, dass man den dann wieder aufgebaut hat. Und das eben in zeitlichen, also Undistanzen, also wirklich wenige Jahre Abstand, wo ich mich frage immer, wie kam das, wie geht das? Und das ist verpasst. Ja, da fragt man sich manchmal, was haben sie sich denn dabei gedacht? Ja, und wie gesagt, gibt's viele Beispiele dafür.
Ja. Spannend.
Wollen wir noch was Lockeres zum Abschluss
machen? Möchtest du noch was Lockeres? Vielleicht ist gar nichts Lockeres dabei.
Ach, weiß ich nicht. Mal gucken.
Du kannst ja auch, komm, du kannst auch drei dir aussuchen. Wir können die auch aufmachen. Komm, wir machen die mal auf.
Ja, und dann du hast dir so die Mühe gemacht jetzt hier mit dem.
Guck mal, ich habe tagesaktuell, habe ich schon mal als Stichwort. Subkultur im Laufe der Jahre.
Ja, das ist schön.
Zeitgeist habe ich noch. Was hast du noch?
Unkonventionell.
Und Chancen.
Tja, was nehmen wir denn da mal? Man kann ja zu allem was sagen, oder?
Ja, stimmt.
Ja,
voll.
Ja, tagesaktuell. Also was mich freut, gefreut hat bei der letzten Ratsversammlung, ist, dass die Stadt das Technische Rathaus kauft, also das alte, in der Prager Straße. Da habe ich mich sehr gefreut über diesen sehr teuren Beschluss.
Stimmt, ja. Ja.
Habe ich mich aber gefreut, weil diese Ruine, die da steht seit 4, 5 Jahren, das kann man ja auch gerne mal antun.
Da sollen auch Wohnungen reinkommen, oder?
Ja. Ja. Man wollte dieses, ich glaube, Vereinigter Geschossbau ist das aus DDR-Zeiten, ist ja wirklich so ein Stahlbeton-Skelettbau und den wollte man zerschneiden in verschiedene Türme und so weiter. Ja gut, jetzt steht er da und man muss daraus irgendwas machen. Es wird keiner mehr investieren irgendwie, wenn das so lange da steht. Ich kann es nicht sagen genau. Und jetzt ist es gut, dass wir das machen, weil die Stadt das macht, weil man bezahlt natürlich Millionen Miete für Gebäude, die man für die Verwaltungsunterbringung mietet und für Generationen, wenn man weit denkt, was immer gut ist und nicht nur an den nächsten Tag im besten Fall, dann ist es natürlich sehr gut, dass man das zwar für teures Geld kauft, für teures Geld abreißt, für teures Geld baut, aber im Langfristigen keine Miete zahlt und somit die Stadtkasse entlastet. Das ist jetzt meine Wohnvorstellung. Also ich hoffe, dass es so wird. Ja, Kurioses aus dem Stadtleben.
Oh ja, das ist das Letzte, was wir noch gefunden haben.
Ach ja, das ist das Letzte. Kurioses aus dem Stadtleben. Ja, was ich ja mag, sind Leipziger Originale. Also Leute, die man immer wieder sieht. Das wechselt ja auch so immer mal ein bisschen, ja. So von Jahr zu Jahr entdeckt man da neue Leute, die auf den Straßen rumgeistern. Ja, kann man das sagen? Ich weiß gar nicht, ob das despektierlich ist.
Ja, sag mal.
Es gibt in der Südvorstadt, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ich wünsche es ihm, ein Mann, der auch gezeichnet ist von, ich nehme an, übermäßigem Alkoholkonsum, der aber immer freundlich irgendwie ist. Man nannte ihn, glaube ich, den Captain. Und das sind so Leute, die ich schon in meiner Kindheit gesehen habe, mit einem ganz speziellen Gang und einem ganz speziellen Äußeren, die immer einfach mit der Sternburgflasche durch die Straßen laufen. Nicht, dass ich mir das gewünscht hätte, dass vielleicht aus ihm das wird, vielleicht was er geworden ist, also im Sinne von, dass er vielleicht so gezeichnet ist von der Krankheit oder anderem. Ich kenne diesen Mann nicht, ja. Aber das sind einfach so Menschen, die einem auffallen, die man sieht oder auch im Zentrum bestimmte Personen, die immer wieder das Gleiche machen oder irgendwie das Gleiche sind. Oder ich denke da an Straßenmusiker, bestimmte Straßenmusiker oder auch Originale aus dem kulturellen Leben, so Leute wie auch Kabarettisten, so Bernd Lutz Lange oder Tom Pauls, die natürlich jetzt mittlerweile alle nicht mehr so wahnsinnig aktiv sind. Aber das sind für mich irgendwie Originale, die gehören irgendwie auch zu einer Stadt dazu. Und da gibt es den schönen Satz, es gab mal einen Schausteller in Leipzig auf der Kleinen Messe, der hieß Oskar Seifert. Und der hat immer auf 6, hat immer ordentlich immer seine Sprüche geklopft. Und der hat eben in den, ich glaube, 20er Jahren, hat er dann, ich sag mal, seine kleinen Waren verkauft und hat dann zum Beispiel Kämme verkauft oder irgendwelche Sachen, ja. Und sein Spruch war dann eben, erzählt man sich heute immer noch gerne, Kinder kauft Kämme, es kommen lausche Zeiten. Ja, Kinder kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten. Mhm. Ja, und solche Sätze, okay. Ja, die bleiben natürlich im Gedächtnis. Mhm. Ja, und deswegen mag ich das ganz gern. So Kurioses aus dem Stadtleben aus allen Jahrhunderten oder der Bürgermeister Romanus, ja, der plötzlich, der die Stadt beschissen hat, weil er sich Schuldscheine gefälscht hat, um sich ein riesiges Stadtpalais zu bauen, was heute noch steht am Brühl, oder die, um die Straßenbeleuchtung zu finanzieren, die erste in Leipzig und so, so ganz lustige Sachen oder irgendwie Baugeschichte und vieles mehr. Also ganz, ganz tolle Sachen gibt's da. Ja, Subkultur im Laufe der Jahre. Ja, da fällt mir auch einiges zu ein.
Pass auf, vielleicht können wir auch so machen, ich kann vielleicht daran anschließen, weil du gerade Originale gesagt hast. Es gibt ja in anderen großen Städten auch Stadtführung, alternative Stadtführung. Also das sind Stadtführungen, die beleuchten so etwas wie Umgang mit Obdachlosen, Bars, Kneipen, Geschichte von besetzten Häusern und so weiter.
Oh ja.
Was ja auch was mit Originalen zu tun hat, Sachen, die vielleicht auch einfach ausgestorben sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Leipzig denke, ich zum Beispiel an sowas wie in Konnewitz die Vergebung, was ja auch sowas vielleicht was Kultiges hat, auch was mit Originalen zu tun hat, die jetzt auch geschlossen ist. Gibt es sowas in Leipzig, beziehungsweise kennst du da Leute, die sowas machen? Oder ist sowas unterrepräsentiert, deiner Meinung nach, gerade im Hinblick auf Subkultur?
Ja, da sind wir natürlich wieder beim Thema Stadt im Wandel, klar. Es gibt viele Stadtführungen, die, ich sag mal, die schon eher Spezialthemen behandeln. Und ich denke da zum Beispiel an die Gedenkstätte für Zwangsarbeit, ja, die also ganz viele wunderbare auch Forschungsarbeit vor allem macht und auch Vermittlungsarbeit, was Zwangsarbeit in Leipzig angeht. Dann gibt es natürlich sowas wie alternative Führungen. Man muss aber immer aufpassen, da zitiere ich meinen Kollegen, dass man dann in bestimmte Viertel geht, wenn man dann so eine Gruppe hinter sich hat, dass man nicht der, ich sag mal, Gentrifizierungsbote ist. Diesen Begriff habe ich mal aufgeschnappt. Und das fand ich ganz charmant. Da muss man also immer ein bisschen aufpassen. Und dass wir in Leipzig oder in Großstädten allgemein ganz unterschiedliche Themenfelder bedienen und haben, das ist klar. Das sind eben nur immer eine Frage des Publikums, ja. Also ein großer Teil unseres Gesprächs hat sich natürlich jetzt damit beschäftigt, dass eher der touristische Sektor vielleicht ist oder der, ich sag mal, Überblickssektor, weil wir natürlich auch immer den Gesamtüberblick versuchen zu vermitteln und da sind 90 Minuten schnell vorbei. Ich meine, wir sehen das hier im Gespräch. Ja, das ist schnell vorbei. Da hat man kaum tiefer auf etwas eingegangen. Und deswegen sind solche Führungen, die es ja in Leipzig gibt, die sind wichtig, die sind aber eher selten. Und zum Beispiel, ich biete ja auch eine Führung an zu den Leipziger Meuten. Die mache ich sehr selten, weil sie auch selten nachgefragt ist und ich auch selten, sag ich mal, auch in der Vergangenheit jetzt Zeit hatte dafür. Aber das zum Beispiel ist ja auch spannend. Ja, jeder denkt bei Widerstand im Nationalsozialismus an die Weiße Rose oder an die Edelweißpiraten und da gab es aber auch noch ganz viele andere Gruppen.
Vielleicht müssen wir das kurz erläutern, das sind Jugendliche, die sich organisiert haben, also Widerstand geleistet haben gegen Nazis.
Das ist eben die Frage, ne? Ich würde nicht sagen Widerstandsgruppe, weil dazu waren sie zu uneinheitlich. Also die Meutenmitglieder aus Lindenau, die kannten oftmals nicht die Meutenmitglieder aus Konnewitz. Ja, das war alles sehr undurchlässig. Die hatten ja keine Smartphones. Ja, das war ja alles, die kannten sich ja auch teilweise gar nicht. Und vor allem Widerstand ist ja auch ein interessanter Begriff. Viele haben nur Opposition geleistet. Also die sind nicht, sie wollten nicht in die Hitlerjugend und so weiter. Und dann gab es eben zum Beispiel zwei Brüder in Lindenau, die haben dann einfach das HJ-Heim angezündet, ja, oder einen Brandanschlag drauf verübt. Und das muss man immer differenzieren. Aber das ist eben eine Gruppe, die eben auch bedingt durch unsere Geschichte, durch die deutsche Teilung, durch die DDR-Geschichtsschreibung und so weiter, die es nicht sozusagen gab in der DDR. Da hat man weil das war eben nicht kommunistischer Widerstand oder so, sondern das waren eben einfache Arbeiterkinder und so weiter. Und das hat man dann nicht so wirklich behandelt. Und deswegen ist es umso spannender, dass Leute wie Sascha Lange, der ein tolles Buch über die Leipziger Meuten geschrieben hat.
Mit Sternen irgendwas. Ich habe es gleich gelesen. Nee, ja, ist das Stefan Lange gewesen? Nee, das war jemand anderes.
Ja, es gibt mehrere Bücher. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, dass es Leute gibt, die eben die letzten Meutenmitglieder, die auch noch gelebt haben, interviewt haben, um diese Informationen, die diese Menschen im Kopfe tragen, noch irgendwo zu Papier zu bringen, weil irgendwann ist der Mensch endlich und das Leben, und das heißt, dass es manchmal auch zu spät ist, um wichtige Informationen und Eindrücke von Zeitzeugen zu bekommen. Und deswegen war es eine ganz wichtige Arbeit, und deswegen versuche ich auch mit diesem, es ist ein kleiner Rundgang, ja, und ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ich war einmal im Staatsarchiv in Dresden wegen einer Liste und so, aber ich habe da jetzt nicht groß Forschungsarbeit gemacht. Ja, klar, ich bin da auch nur Multiplikator, ich bin da auch nur Vermittler, was ich lese. Aber das ist eben wichtig, auch diese Gebäude sich anzuschauen, die auch heute noch stehen, ja, wo die Meutenmitglieder wurden da reingezerrt und dann ins Polizeipräsidium in der Wächterstraße gefahren, und dann wurden die verknackt, beziehungsweise mussten zur Wehrmacht und so weiter, und dann war die ganze Geschichte vorbei, ja, und das sind einfach Stationen der Stadtgeschichte, die sind hochspannend und noch nicht sehr im Gedächtnis, und das wäre schön, wenn sich's bald ändert.
Hm. Bis die Sterne zittern, heißt genau, glaube ich, ja. Das von Johannes Herwig.
Ja.
Finde ich spannend, oder warum sowas nicht noch im größeren Stil vielleicht aufgegriffen wird, oder in Berlin gibt es dann solche alternativen Führungen zum Thema Graffiti in Berlin zum Beispiel, die sind aber 3 Stunden, wobei man auch sagen gibt's könnte, gibt es auch in Plagwitz.
Mhm. Ah ja. Die Kollegin, kann ich dir mal
sehr gut
empfehlen.
Ja, gut, okay, genau das meinte ich. Also ja. Sowas gibt es auch.
Ja. Bin ich auch immer beeindruckt, ja. Ich hab das nicht mitgemacht bisher, weil es gibt ja, wie gesagt, ich mache das ja auch erst 5 Jahre, aber es ist hochspannend, ich habe das nun mal mitgelauscht, ja, was man da alles rauslesen kann aus irgendwelchen kleinen Kunstwerken, an denen man arglos vorbeigeht, die hinter irgendeiner Regenrinne kleben. Ja. Das ist richtig, richtig cool. Ja. Also herzliche Einladung, das muss man auch mal gemacht haben. Und wie gesagt, ich habe es im Vorgespräch dir gesagt, man läuft durch die Stadt oder man schaut sich das an, und man ist immer wieder erstaunt, was die Stadt so für Geheimnisse birgt, weil der Mensch kann ja nicht alles fassen. Du läufst durch die Straße und achtest erstmal drauf, im besten Fall, dass du nicht stolperst oder umgefahren wirst. Ja. Und bis du die Details dir anschaust, dauert das lange. Und aber umso nährender fürs Gehirn sind die Details.
Mhm. Absolut. Letzte Frage vielleicht auch zu. Vielleicht passt es auch zum Thema Subkultur, aber vielleicht mehr noch zum Thema Originale. Natur in Leipzig.
Oh ja.
Weil, ich meine, das Neuseeland ist klar, Tagebau und dann künstliche Seen. Aber warum ist denn Leipzig so eine grüne Stadt, beziehungsweise warum gibt es in Leipzig so viele grüne Oasen in der Stadt? Also vielleicht weißt du, als stadtgeschichtlich, wie ist das passiert? War das schon immer so, oder hat sich das auch stark verändert durch Prioritätensetzung?
Also ein großes Benefit, sagt man das, ja, ist es ja, dass Leipzig diesen Auwald in der Mitte der Stadt hat. Und das ist wirklich fast einzigartig, weil wir haben ja eigentlich mit den größten Auwald in Mitteleuropa mitten in der Stadt, der aber viel zu trocken ist, ja, und zunächst aber, um da jetzt nicht drauf weiter einzugehen, der Auwald ist ein großer Faktor. Und der kühlt die Stadt. Ja, und eine Stadt braucht ja auch immer zum Beispiel Luftschneisen, ja, wo kommt man die Kaltluft in diese bebauten Gebiete? Das ist eine große Diskussion am Bayerischen Bahnhof.
Auch Plagwitzer.
Oder am Plagwitzer Bürgerbahnhof. Das ist eine große Diskussion. Und klar ist, die unsere Vorfahren, die haben sich natürlich aufs dabei gedacht. Also gucken wir mal in die Planstädte der Gründerzeit hinein. Da hat man die Stadtviertel Gohlis, Teile von Plagwitz und die Südvorstadt zum Beispiel, oder auch Reutnitz bzw. Volkmarsdorf, Neuschönefeld und vieles mehr, die hat man einfach auf dem Reißbrett mit rechtem Winkel gezogen, das kann man auch gut von oben erkennen, sehr dicht bebaut, hat aber dabei an das Grün gedacht, in Form von Schmuckplätzen, zum Beispiel quadratischen Flächen, da war mal eine Kirche drauf, da war mal, was weiß ich, irgendwie Brunnenanlagen oder irgendwas hat man da drauf gestellt. Und Dann natürlich auch größere Sachen wie zum Beispiel den Arthur-Brettschneider-Park im Norden. Ja, das ist dann schon mal ein größeres Beispiel, obwohl der auch eine eigene Geschichte hat. Und natürlich für uns heute gut sind so geschichtliche Entwicklungen wie diese Bahnhöfe, ja, die man umgestaltet hat. Das sind Themen wie der Johanna-Park, ja, dass der so direkt am Zentrum ist und der hat ja auch eine eigene Geschichte, die eben auch damit einherging, dass der Stifter des Parks gesagt hat, die Stadt solle ihn nicht überbauen in seinem Testament und deswegen ist er nicht überbaut worden. Und ich meine, große Teile des Auwaldes sind überbaut worden. Gucken wir mal an, was Karl Heine hier in der Westvorstadt gemacht hat, Käthe-Kollwitz-Straße und die Bismarck oder beziehungsweise heute Ferdinand-Lasalle-Straße. All das hätte man ja auch großzügig überbauen können, aber ein großer Vorteil war eben der sumpfige Untergrund. Ja, und da konnte man nicht einfach billig bauen oder irgendwie sagen, ja Mensch, das zimmere ich jetzt hier drüber, weil das war viel zu sumpfig. Und das sind alles verschiedene Faktoren, weswegen Leipzig eben so schön grün ist. Und ich sage, liebe Leute, also mache ich mich nicht bei allen beliebt, aber der Wilhelm-Leuschner-Platz, es ist nun mal eine 1A-Lage. Die Stadt Leipzig, die kann nicht nur aus Parks bestehen und aus Grünflächen, da braucht man eben auch Bebauung. Und dass jetzt Ökotopia entsteht, das ist natürlich eine interessante Geschichte mit der Freiflächengestaltung, mit den grünen Anlagen und so weiter. Das ist ein schöner Ausgleich. Aber klar ist eben, man kann nicht alles der Natur unterordnen, das ist klar. Aber der Auwald, der ist unglaublich wichtig. Ja, also den Auwald, da bin ich auch, da muss ich auch sagen, es ist gut, dass jetzt auch auf Bundesebene was getan wird, dass der Auwald wieder vernässt wird, weil er über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder verändert wurde. Dann wurden Flüsse begradigt und der Wald am Ende auch weitgehend trockengelegt. Und das ist natürlich jetzt im Zeichen des Klimawandels, Klimakrise, ist es natürlich unglaublich dramatisch, wenn da nichts getan wird. Und das ist nicht Sache, sage ich mal, einer Klientel oder einer Partei, sondern das muss eine gesamtgesellschaftliche, gesamtstadtgesellschaftliche Aufgabe sein, dass man dieses Juwel in der Stadt rettet. Ja. Und dass da viel passiert, das freut mich sehr. Weil ich sag mal, jeder, der im Hochsommer durch den Auwald fährt, der merkt, wie kühl dieser Wald ist und wie sehr dieser Wald diese Stadt kühlt. Und stell mal vor, wir hätten ihn nicht und das wäre alles bebaut. Das möchte ich mir nicht vorstellen.
Das war jetzt ein Parforce-Ritt durch ganz viele verschiedene Themen. Ich glaube, wir haben so ein paar Facetten von Leipzig gezeigt, aber ich glaube, man könnte zu ganz vielen Themen einfach viel, viel mehr sagen. Aber ich glaube, das kann man ja auch erfahren bei deinen Stadtführungen. Das heißt, man kann einfach mal eine Führung bei dir buchen und dann sich einfach überraschen lassen. Man kann ja auch dann Fragen stellen und ich glaube, du wirst ihm gerne oder dem Personen gerne Rede und Antwort stehen. In diesem Sinne, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn du möchtest, am Ende darfst du dem Milch- und Kulturpublikum einen Musik- und einen Buchtipp geben. Gibt es ein Buch, vielleicht auch aus deiner Stadtführertätigkeit oder was du als Privatperson gelesen hast, was sich auch geprägt hat oder was du gerne gelesen hast und was andere lesen sollten? Und auch gibt es Musik, die du empfehlen würdest?
Also wir hatten ja im Gespräch ein Buch schon beleuchtet und zwar das mit dem Titel »Das ungebaute Leipzig«. Das ist empfehlenswert und ja, reiht sich ein in viele Titel, die ich hier empfehlen könnte. Aber vielleicht lassen wir es bei dem. Und Musik, ich sag mal so, gerade höre ich viel. Gerade höre ich viel Holger Biege. Den wird man nicht so wahnsinnig kennen. Ja. Zumindest.
Umso besser.
Ja, und ich muss sagen, das ist einer der. Ich muss sagen, er hat mit die schönsten Balladen in deutscher Sprache geschrieben. Das ist der Bruder von Gerd Christian. Und das ist sehr, sehr spannend. Und zwar den Titel Sagte mal ein Dichter. Das sollte man sich mal angehört haben.
Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank.